Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zur 170. Folge Vatasia, eurem Lieblingspodcast. Und zwar wird die heutige Folge präsentiert von der Wirik GmbH. 130 Jahre Erfahrung, nur mehr Erfahrung hat Daniel Fietz in Sachen unnützes Wissen. Deswegen sage ich dir schon mal schnell Hallo. Und unser Gast, den wir heute da haben, der hat mehr als 130 Jahre Erfahrung auf dem Fahrrad. Aber erstmal Fizi, herzlich willkommen im schönsten Studio der Welt.
Ja, Jupp, ich kann das alles nur zurückgeben, außer das unnütze Wissen. Da hast du nämlich eigentlich große Bildungslücken. Ich gebe mein Bestes, aber du wehrst dich mit Händen und Füßen dagegen. Ich habe gerade am Hinweg überlegt, wie wir unseren Gast vorstellen können. Ich meine das ganz lieb. Ich glaube, es ist der älteste Junge, den ich kenne. Weil, er fährt verdammt viel Fahrrad, was ich geil finde. Er hat immer Autos, die 18-Jährige gern hätten. Ich wollte gleich mal fragen, was er momentan fährt. Ich glaube, er hatte mal Golf R32, dann irgendwie so ein BMW mit ganz viel PS. Und wir werden gleich erfahren, was es jetzt ist. Deswegen ist er, also die Jungspielzeuge hat er. Und gleichzeitig ist er aber auch ziemlich seriös und fährt verdammt gut Fahrrad.
Ja, dann stell ihn doch mal vor.
Darf ich vorstellen? Ja, und jetzt Frage an dich, Vorbereitung. Es ist das zweite Mal, dass wir einen Gast zum zweiten Mal begrüßen dürfen in, wie wir gerade festgestellt haben, fast 7 Jahren. Und jetzt frage ich dich als Experten, in welcher Folge war er da?
Boah, ich dachte, du fragst mich, wen hatten wir auch schon das zweite Mal
da? Das ist die nächste Frage, das ist einfach.
Boah, weiß ich gar nicht, war das Thorsten?
Ja, wenn du Thorsten mit den Einspielern nehmen würdest,
aber wann
dann
war er da? Boah, ich würde sagen in Folge 76.
Gut, 76 war tatsächlich Ingo Frohböse.
Ja.
Und wenn du mir jetzt noch das Datum sagen könntest, um zu sagen, er war Folge 75 da. Ich blätter kurz.
Echt, war Folge 75?
Folge 75. Boah, hab ich gut deswegen getippt, weiß ich, ne? Dass 76 Frohböse war.
Ja gut, wir haben 170 Folgen heute. Jetzt kann ich natürlich zurückrechnen. Wir haben 2 im Monat, das heißt 24 im Jahr. Das heißt 100... Sagen wir mal grob 100 zurück, sind 4 Jahre, sind 2012.
Ja, fast. Also ich weiß, was du sagen wolltest.
Ja, sag es mir.
15.08.2022 wurde sie veröffentlicht. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir aufgenommen haben.
Ach, 22, ich bin ja 12, ja.
Deswegen, ja. Das lasse ich dir geben. Deswegen, er ist der Zweite, der zum zweiten Mal meine Recherche nach da ist. Der Erste, oder doch der Erste, der doppelt da war, ist der Weltmeister, 2-mal Mallorca.
Ja, richtig.
Und ansonsten, ja, Thorsten mit den Einspielern, ja, würde ich sagen. Aber live und in Farbe im Studio das zweite Mal ist er.
Jetzt sag es schon.
Ich weiß nicht, bist du immer noch, kannst nicken oder nein, bist du immer noch ältester A-Amateur? Ja, A-Amateur sowieso, danach wurden die Reglements geändert. Aber auch darüber hinaus, wie heißt das, Elite-Amateur? Immer noch der älteste, uns bekannte, unser, ja, meine Damen und Herren, aus Siegburg-Kaldauen, frisch mit einem schnellen Auto angekommen. Lange Haare hat er, wunderschön ist er, Peter Büch, herzlich willkommen.
Ach, das geht ja runter wie Motoröl, hätte ich fast gesagt.
Aber dieses mit wenig Weh, dann ist das flüssiger, ne?
Ja, ja, hohe Viskosität. Ja, vielen Dank für dieses herrliche Intro. Es war für mich spannend und ich hoffe, für die Zuschauer war es auch schon spannend, die ersten 2 Minuten. Freue mich, dass ich zum zweiten Mal hier sein darf, als Zweiter in der fast 7-jährigen Geschichte des Podcasts. Ja, große Ehre für mich. Vielen Dank.
Peter, wir sind sind auf dich natürlich sehr aufmerksam geworden. Also unser Hauptthema wird heute sein, die Europameisterschaft im Gravel. Du hast dich qualifiziert, du fährst das. Sollen wir vorher ein bisschen Smalltalk oder nachher ein bisschen Smalltalk?
Weil ich würde das Smalltalk kurz halten, weil wir, glaube ich, eine Menge Sachen, also ich würde nicht nur Europameisterschaft Gravel, ich würde generell mal Graveln. Hab da heute so ein Video von dir gesehen, wo du Gravel kurz erklärst und da habe ich quasi jetzt noch mehr Fragen als vorher, die daraus entstanden sind. Aber ich würde zum Smalltalk eine neue Kategorie einführen wollen bei uns beiden. Und Peter, du hast jetzt die Chance, live dabei zu sein und vielleicht, Jupp, Aufgabe für dich, du musst nächste Woche nächstes Mal was vorbereiten. Ja. Peter, wenn dir noch was einfällt, kannst du das gleich loslassen. Ich würde sagen, wir müssen mal mehr back to the roots, wir müssen mal Jedermann-Sprüche wieder groß machen. Und ich würde sagen, wir werden uns jetzt jede Folge abwechselnd einen Jedermann-Spruch um die Ohren hauen und den mal auseinandernehmen und sagen, ob das stimmt, ob wir beide das so sehen, dass das ein Jedermann-Spruch ist, wo das vielleicht herkommt, was die weitere Bedeutung ist und wo vielleicht so ein bisschen der Hasenfuß am Ganzen ist. Und mir ist eingefallen, es gibt, also das ist eher frei zitiert ist, der Unterschied zwischen Jedermann und Profi ist, dass der Jedermann am Ende des Berges aufgehört zu treten.
Soll ich jetzt was dazu
Stimmst
sagen?
Stimmst du mir zu? Ist das ein oft gebrauchter Jedermann-Spruch? Oft im Zusammenhang mit Jedermann-Rennen. Wenn man vergleicht, wo ist natürlich zwischen Profi-Lizenzrennen und einem Hobby-Jedermann-Rennen.
Also ich bin noch nie bei den Profis mitgefahren. Ich auch nicht. Deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ich kann schon sagen, dass in den meisten Fällen oben am Berg aufgehört wird zu treten. Weil ich glaube, dass das auch eine mentale Sache ist. Weil beim Jedermann ist halt nicht das Ziel, sondern der Berg. Und wenn du oben angekommen bist, dann ist erstmal so Haken dran gemacht, erledigt, loslassen, durchatmen. Und in der Regel fährt man ja auch nicht in der Gruppe hoch. Der Jedermann macht ja aus dem Berg ein Bergrennen. Mhm. Das heißt, ich muss ja auch oben warten. Aber ich habe auch oft, wenn du mal in der Gruppe fährst und dann fährt einer vor, dass dann geht's bergunter, hören die Leute auf zu treten und du hängst nur in der Bremse, wo ich denke, tritt doch einfach weiter.
Weil ich vielleicht vergessen habe zu sagen, was du gut gesagt hast, ist, wir sind, also außer Peter vielleicht, sind wir beide noch keine wirklich hohen Lizenz- und Profirennen gefahren. Die Sprüche kommen meistens von denen, die noch weniger gefahren sind als wir, ne?
Ja.
Peter, was sagst du dazu?
Ich grätsche da mal kurz rein. Profirennen auf dem Niveau mit sage ich mal, nennenswerten Bergen oder Pässen bin ich auch nicht gefahren. Aber schon natürlich einige Elite-Rennen, wo ordentlich Höhenmeter drin waren. Und ja, also ich würde den Spruch absolut bestätigen. Wobei ich natürlich im Gegensatz zu euch relativ wenige Jedermann-Rennen gefahren bin. Ich bin, glaube ich, 4 oder 5 Mal rund um Köln mitgefahren.
Da hast du alles gesehen.
Als Radengel. Und da ist mir genau das von Anfang an aufgefallen. Ne? Also berghoch, ich bin dann schon in der ersten Gruppe mitgefahren, aber da wird schon schnell gefahren, stramm. Und da wird sich richtig zerlegt. Aber ja, und das ist Fakt. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile geändert hat. Das ist ja auch schon 4, 5 Jahre her, als ich das letzte Mal an Jedermann rund um Köln gefahren bin. Aber es wurde oben auf den Bergen rausgenommen. Sodass, es hat vorher eine schöne Selektion stattgefunden und die hat man sich selber wieder zerstört, indem man oben rausgenommen hat und so mäßig weitergefahren ist und die so auf dem letzten Zippel oben abgehangen wurden, kamen dann locker wieder dran. Und da war die Gruppe wieder groß. Habe ich nicht verstanden.
Das fasst jedermann zusammen.
Das verstehen wir auch nicht, aber das ist jedermann. Das
ich
ist
bin
so.
Meistens der, der sich freut, dass nicht weitergefahren wird, weil ich hinten dran hänge. Aber das ist mir letztens mal am Rad so eingefallen, dass das, dieser Spruch, der ist mir oft, ja, ich hoffe, aber schon ein paar Mal gehört und
mir ist aber auch schon oft im Rennen aufgefallen, wenn du halt abgehängt wirst und dann aber irgendwie noch so ein bisschen mentale Stärke hast und sagst, ich trete einfach danach erstmal weiter, dass man wirklich tatsächlich oft nochmal wieder rankommt, wo du eigentlich schon denkst, im normalen Rennen, der Zug ist abgefahren. Ja. Aber da kommst du nochmal ran, alleine, ne? Und dann sind 6 weg. Was ja eigentlich total unlogisch ist, weil 6 schneller sind als einer. Aber man kommt da teilweise, nicht immer, manchmal fahren sie auch weiter, ne? Robin ist dieses Jahr bei rund um Köln weitergefahren. Aber die meisten bleiben schon, ja.
Es hängt natürlich so ein bisschen von der Konstellation ab, ne? Wenn vorne also wirklich sich dann an einem Berg auch im Jedermann-Rennen 5, 6, 7 oder 10 Mann gefunden haben, die sich auch einig sind und die merken, okay, dahinter ist ein Loch, wenn wir jetzt einigermaßen durchziehen, dann kommt da keiner mehr. Ich denke mal, so viel Überblick sollten die auch haben, aber ich habe es nicht erlebt. Ich bin aber, wie gesagt, nur eine Handvoll Rennen gefahren.
Mich hat mal bei rund um Köln in Beensberg bin ich abgehangen worden, mich lange gefahren, glaube ich, 2-mal lang gefahren, einmal abgehangen, und da hat mich kein Geringerer als Nils Pollitt auf seinem Canyon damals bei Katusha fahrend auf den Hubbeln Richtung Forstbach wieder an die Gruppe rangefahren. Also ohne den, und der war auch, ja, nicht Wagen, war Radengel, und sagen wir mal so, ohne ihn hätte ich eine schlechtere Platzierung gehabt. Also damals hat man schon gesehen, was er jetzt bei UAE macht.
Aber
der hat Qualität.
Oberlenker Beinlinge, ne?
Ja, Finger in der Nase freihändig. Also das war wirklich, also ich hatte Nahtoderfahrungen hinten dran. Und der ist halt, ich glaube auch gar nicht, also der ist nicht bewusst wieder an die Gruppe rangerollt, der ist einfach gefahren und hat gedacht, was macht dieser Typ da hinter mir und warum fällt der nicht einfach vom Rad? Aber es war schön, also es hat mir, glaube ich, gute Platzierungen besser gegeben. Also das war, danke nochmal.
Pollitt als Anfahrer.
Wer hatte nicht gehabt, jedermann schon.
Ja, siehst du mal. Was hat Fietz und Pogacar gemeinsam?
Ja, selben Anfahrer.
Ja, und mal blonde Haare.
Nettet Gewicht.
Oh, da müssen wir nächstes Mal drauf kommen. Thema Leistungsdiagnostik und so weiter. Ich habe mit Thorsten sehr viel Deep Talk gehalten. Machen wir nächste Folge. Ich glaube, das wird zu lang. Ja. Kurz Zusammenfassung, ich bin zu schlecht und zu fett.
Da hätte ich dir auch sagen.
Ja, habe ich ja schon ein paar Mal gehört.
Ich habe noch auch so ein Thema, was ich den Peter noch fragen wollte, bevor wir hier tief einsteigen. Also erstmal noch eine kleine Story, bevor ich ich muss den Peter fragen, weil er einfach jahrelang Erfahrung hat. Erstmal noch eine kleine Story. Ich muss heute so lachen, ohne Scheiß. Ich bin heute Rad gefahren mit einem Teamkollegen von uns. Ne? Mhm. Und dann sind wir, war ja ein bisschen wärmer, sagt er hier unten in, wo ist das, Rosbach, Schladern, wo am Bahnhof jetzt eine neue Wasserspender steht.
Okay, die Eishalle ist, kurz vor dem Schladernring, dem Kreisel.
Ja, genau. Also wenn da am Bahnhof, also du fährst quasi an der Eisdiele vorbei und danach rechts direkt.
Für alle, die sich nicht auskennen, sind an der oberen Sieg. Guckt bei Google Maps, da ist nichts drumherum. Das ist einfach nicht so Altenkirchen,
so, das nächste, was man kennen könnte. Jetzt ist da ein Trinkwasserspender, ne? Mhm. So, damit das ja alles hygienisch bleibt, kannst du ja nicht einfach sagen, den Hahn, wo da irgendwer dann mit dem Mund dran lutscht. So ein
Mundstück.
Ja. So, jetzt haben die quasi eine Wassersäule. Und die Wassersäule ist halt nicht 90 Grad gerade, sondern, sag ich mal, 80 Grad schräg. Und oben mittig kommt halt ein Strahl raus, der dann im Bogen aus diesem
Waschbecken fällt.
Nee, einfach auf dem Boden. Okay. Auf dem Boden, da ist ein Ablauf.
Erinnert mich ein bisschen an Zahnarzt, was da in dem Becher läuft. Das kommt auch immer in so einem Bogen raus.
Stimmt, ja, ja.
Ja, aber da kam halt ohne Röhrchen.
Das ist der Open-Air-Zahnarzt,
also, wo ihr wart. Also dieser Strahl kam quasi von unten und machte den Bogen als Wasserstrahl. So, ich hoffe, jeder kann das nachvollziehen. Jetzt haben wir da angehalten. Erstmal daneben war ein Knopf. Und dann der besagte war, wie geht der denn an hier? Ne? Ich sage, er muss auf den Knopf drücken. Dann kam der Strahl raus, ich sag mal etwa so 20, 30 Zentimeter. Und dann machte er den Bogen und fiel runter Richtung Boden. Jetzt hielt er die Flasche kopfüber drüber, ist kein Witz. Guck den Strahlaktivitäter, der hat es auch so genannt. Wasser fließt nach oben. Hält die Flasche da so drüber und fragt mich ernsthaft, wie soll das denn gehen
hier? Ich sag, wird ja nie voll.
Ja, und er lief wieder so raus. Ich hab mich rot gelacht. Und vor allem, der ist ja, glaube ich, auch Ingenieur oder sowas. Der ist jetzt, ne, würde ich sagen,
sie haben eine
technische Zeichnung, alles Mögliche. Ja, also er ist auf jeden Fall nicht Gaswasser, scheiße. Und dann hielt er, ich habe mich kaputt gelacht. Ich sage, Lars, muss doch steiler halten. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt.
Sag mal, so viele Teamkollegen im Umkreis hier. Der eine ist im Urlaub und der andere ist halt besagt, Lars, so viel gibt es im Umkreis nicht. Und ich fahre nicht mit dir.
War also, witzig.
Ist relativ einfach zu
dafür gucken. Dafür machen wir ja jedermann. Gut. Aber Peter, mal eine Frage. Gut, es gibt mittlerweile Insta, dies, das, jenes. Gab es wahrscheinlich auch schon immer Spezialisten, aber gab es früher auch so viel verschiedene Charaktere im Radsport, wie es heute gibt? Also jetzt, ich sag einfach mal, ne, es gibt den Stylo, der mit Pass normal und Unifarben rumfährt, Spielreflex am Rücken. So, dann hast du hier die Rad-Communities. Alle ziehen die gleichen Trikots an, fahren zusammen, bieten Social Rights an, bla bla bla. Ne? Dann hast du Kategorie, ich bin neu im Radsport, bin aber, ich hasse erstmal grundsätzlich alles. Also wenn der
und ich rasiere mir die Beine nicht. Es gibt immer den einen Neuen, der sich nie die Beine rasiert. Ja, im nächsten Sommer stehen sie dann da. Und
bis dann doch. Aber es gibt ja auch viel so, ich hasse alles. Also wenn du sagst hier, ich meine, als wir angefangen haben, wir saßen scheiße auf dem Rad, wir haben, ne, weh, du sagst heute dem Falschen, oh, dein Sattel ist zu tief, wird direkt ein Reel gemacht. Ein Riesenaufwand, und könnt ihr das, bla bla bla. Thema Windschattenfahren, ne? Weiß ich nicht. Früher ist man wahrscheinlich einfach irgendwo rangefahren, grüß dich, bla bla bla. Heute Riesenfass, ne? Gut, wir haben jetzt Instagram, das gab es damals nicht. Aber ich glaube auch manchmal ist es einfach nur noch Clickbait, ne? Du willst einfach nur noch Kommentare generieren, weil die Leute sich halt drüber aufregen, gibt nur Pro und Contra. Aber ist das irgendwie ein krasser Wandel, der jetzt gefühlt in den letzten 5 Jahren mal passiert ist? Oder gab es das früher irgendwie auf anderer Basis, dass du immer den Typ hattest, der die Neonsachen anhatte und immer dritte Reihe aufgemacht hat in der Gruppe? Oder?
Also ich würde jetzt mal so einen platten Spruch bringen wie, wir hatten ja nichts anderes. Und das ist der Unterschied zu heute. Ne? Also früher, vom Material her, waren eigentlich alle mehr oder weniger gleich ausgestattet. Klar gab es da auch Unterschiede, ne? Ob du jetzt ein Hightech-Rad zu damaliger Zeit, das war aber im Vergleich zu heute natürlich nicht wirklich was hergemacht hat. Und es gab auch Marken, die so ein bisschen hip waren, klar, die Profis dann gefahren sind, von mir so ein Joss oder auch damals schon Colnago. Ne? Wenn du das hattest, dann warst du schon natürlich ein bisschen was anderes. Aber ansonsten so klamottenmäßig zum Beispiel, da gab es vielleicht 2-3 Marken und da hat die Sache auch aufgehört. Social Media natürlich gab es gar nicht. Von daher hat sich das alles eher auf einem Level abgespielt und wenn du das Beispiel anbringst von wegen Windschatten fahren oder so oder den anderen runtermachen, aus was für Gründen auch immer, also da kann ich mich nicht erinnern. Das war eigentlich eher eine Community, die alle in dieselbe Richtung geguckt und gedacht hat und da war man froh, wenn, ich meine, man muss ja auch einfach die Zahlen mal gucken. Ne? Was heute, wenn du heute mit dem Rad rausgehst, ob das jetzt im Gelände ist, Wald, Gravel oder Mountainbike oder Straße, insbesondere Straße, was ist da an Leuten unterwegs? Also gerade so die letzten 2-3 Jahre, glaube ich, hat sich das nochmal gefühlt fast verdoppelt. Ne? Mhm. Also früher hat sich das, würde ich mal sagen, auf die Vereine beschränkt, also die Jungs, die wirklich Rennen, Lizenzrennen gefahren sind. Dann gab es die Älteren, die, sage ich mal, Ausgemusterten oder wirklich Alten, die sind Radtouristik gefahren. Ansonsten gab es ja nichts. Ne? Diese ganzen, auch diese Alpenmarathons, die zu Tausenden die Leute anziehen, da gab es vielleicht 2-3. Gut, den Ötztaler gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre. Aber heutzutage ist einfach auch die Möglichkeit viel größer und das Interesse durch die Medien natürlich auch geschürt. Und mittlerweile ist Radfahren halt auch Lifestyle, ne?
Ja, volle Kanne.
Das war überhaupt nicht der Fall. Im Gegenteil. Mhm. Also früher, wenn du wenn du in der Schule gesagt hast, du bist Radrennfahrer, dann war es das mit dem Mädel, ne?
Ja,
da musstest du schon Tennis oder Fußball sagen.
Aber ich sag mal, also der Radsportler selber hat sich ja, also ich habe angefangen, also als Kind bin ich RTF gefahren, weil mein Papa RTF gefahren ist. Dann habe ich irgendwann, ne, der Jugend halt aufgehört, geraucht, gesoffen, Fußball gespielt. Und dann, glaube ich, mit 21, 22 habe ich mir ein Rennrad gekauft, weil ich mit Papas Rennrad mal gefahren bin und wollte wieder was Sport machen. Und dann war man ja Rennradfahrer auf einmal. Bin ich auch zuerst mal rund um Köln gefahren. Das war noch weit vor diesem Trend, der jetzt kommt. Da war man schon, also im Freundeskreis wurde man ausgelacht, weil man rasierte Beine hatte.
Ja.
Dann ja, war das Größte war mal sonntags an der Bude, mal zumindest mitfahren zu dürfen, bis man abgehangen worden ist. Da waren die großen Jungs und oh, da darf ich im Windschatten fahren. Dann gab es dann bei uns ja diese Samstagsrunde, wo dann auf einmal viele Leute auf einmal gleich, sonst ist man ja meistens alleine oder halt im Verein. Beste Beispiel, unser kleiner Dorfverein. Wie oft ist das Training ausgefallen? Training heißt Ausfahrt dienstags, weil keiner da war. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr im Durchschnitt 25 Leute jeden Dienstag da. Das waren mal 40, das waren mal 10, aber ich glaube, wir waren nie einstellig. So, und wir sind ein kleiner, sehr feiner, aber kleiner Dorfverein, der nichts Besonderes macht, so an Außendarstellung, dass er jetzt irgendwie 100 Leute anzieht. Wir sind noch nicht mitten in Köln, also da gibt es ja ganz andere Gruppen, die ganz andere Größen haben an Leuten. Und was mir aufgefallen ist, heute schon wieder passiert, jedes Mal erzähle ich, dass ich irgendeinen Kumpel habe, der mich anschreibt, weil er auf einmal Fahrrad fährt. Heute ist ein alter Schulkumpel, der lustigerweise eine Straße weiter von mir wohnt, hat mich angeschrieben, dass er Fahrrad fährt, habe ich aber geguckt und er hat nicht nur ein Rad, er ist auch schon 3000 Meter dieses Jahr gefahren, also der hat auch keine Radsportvorgeschichte von Eltern oder irgendwie sowas. Das gab es ja, glaube ich, früher nicht. Aber früher warst du als Fahrradfahrer, da warst du auch deine eigene kleine Gang sozusagen. Da warst du, genau, die rasierten Beine. Vielleicht hatte einer mal Sidi-Schuhe. Ich glaube, das war ganz geil. Und da war man unter sich was Besonderes. Und jetzt ist man ja,
man steht einfach auch, ne, durch die Präsenz und ja, wie gesagt, Multimedia, man steht halt in der Öffentlichkeit. Ne? Und jeder will sich da auch irgendwie zeigen und profilieren. Und früher war das Profilieren eigentlich nur durch den Wettkampf, durch die Ergebnisse und das rein Sportliche. Heute ist das Ganze drum und rum, ne? Lifestyle. Und wir machen eine Latte sowieso und treffen uns in dem und dem Café. Ne? Das gab es überhaupt nicht. Ne?
Das stimmt.
Da wurde trainiert und da war die Sache, da ging man wieder auseinander, auch nach dem Rennen. Rennen gefahren, im besten Fall geduscht und nach Hause. Da wurde nicht danach noch irgendwas gemacht. Also das ist ja komplett anders.
Mhm. Ich bin übrigens vorgestern ins Büro gefahren. Und bin dann an den Kranhäusern in Köln, bin ich links abgebogen, weil ich über die Straße muss. Und das hatte ich gar nicht mitbekommen. Hinter mir einer, danke! Und er hatte sich wohl unten rein an meinen Windschatten gehangen und hat sich dann ganz lieb bedankt, dass ich ihn bis dahin gezogen habe.
Unverschämt.
Hast du da auch ein Reel gemacht und dich aufgeregt?
Nee, ich habe mich total, also ungelogen, bis ja morgen, also bei mir ist das so Automatikmodus, fährst Fahrrad, du hast ein bisschen Musik dabei und vegetierst zur Arbeit. ab dem Zeitpunkt war ich gut drauf. Das war einfach so ein nettes Danke. Und ich hatte ein Grinsen bis zum Fitnessstudio, wo ich dann geduscht habe, hatte ich auch. Ich fand das total nett. Dieses Danke und einfach, ja.
Eigentlich müsste jeder irgendwo einen QR-Code am Trikot oder am Rad haben, damit er den sofort identifizieren kann.
Klack.
Ja. Und dann ist er fällig auf Instagram.
Mir hat mein Jahrbachter, mein alter Mann, da war ich 14 oder so, hatte ich einen Rolls-Royce-Stahlrahmen mit Rahmenschaltung. Schon SPD-Mountainbike-Pedale, also Körbchen hatte ich eins davor, und der hat mir dann gesagt, irgendwie, dass ich einen breiteren Lenker brauche, weil die Atmung.
Und dann besser Luft
kriegst. Ja, nur eingeklemmt. Weißt du, ab Jahr macht er hoch. Oder ab da wollte ich einen breiteren Lenker haben. So viel zum Thema Tipps geben, und ich war 14, 15 vielleicht zu dem Zeitpunkt, und das war halt, ja, lassen keine Ahnung, 50 gewesen sein. Stell dir das heute mal vor.
Ja.
Skandal.
Ja, also. Wo ich angefangen habe, ich habe halt auch klassisch angefangen, erste Fahrrad bei Kleinanzeigen für 350 Euro Stahl.
Das Bianchi?
Nee, das Pinarello.
Meine ich doch.
Und dann halt hier Zweiradfeld aus dem Angebot, Trikot. Natürlich drei Nummern zu groß, weil man es nicht wusste. Und dann bin ich ja das erste Mal zum Jörg, weil ich dann ins Team Haberich wollte. Und dann sagt er, ja, ich guck mal, ob ich eine Weste für dich habe. Wir haben jetzt keine Trikots da, aber eine Weste habe ich noch. Mal gucken, ob die dir passt. Dann habe ich die halt angezogen und direkt gesagt, nee, viel zu klein. Und die saß halt richtig, die habe ich heute noch, die sitzt gut, ne? Und man ist ja dann, also wenn du das gewohnt bist, dass die Dinge einfach immer viel zu groß sind, ne, und nicht eng anliegen, dann ist das andere ja falsch, ne? Und das sind dann halt auch so, wo ich dann halt erstmal belehrt wurde und so, nee, das ist schon richtig so, ne? Gut, heute, warte, ich lasse mir von dir gar nichts vorschreiben, ne? Next Reel. Also, manchmal denke ich auch, ich weiß nicht, ob ich da in so einem falschen Algorithmus bin, aber ich sehe nur noch Leute, die sich aufregen über irgendeinen Scheiß, wo du.
Aber auf der anderen Seite guckt man, doch soll mich unterbrechen, weil da guckt man ja genau, also bei den ganzen anderen Reels, guckt man sich ja ab, was die zum Beispiel gut machen. Keine Ahnung, wenn jetzt ein Profi besonders gut auf dem Rad sitzt, das triggert mich immer besonders. Oder wenn der Trikot nochmal was enger ist. Oder also ich habe momentan so einen Aero-Fetisch, dass ich mir irgendwie in meinem Algorithmus alles mit Zeitvereinteilern und Haltung auf dem Rad und dann Aero-Helm und so weiter. Also umgekehrt, ich gucke mir das dann aktiv an, um das in einer gewissen Form nachzumachen, um mich da inspirieren zu lassen. Und also ja, mir kann jeder seine Scheiße auf dem Rad sitzen. Also ich nehme jeden Rad dankend an, auch ungefragt.
Ja, also bin ich auch bei dir, ne? Also konstruktive Kritik, ne? Klar, wenn einer vorbei, also es gibt ja auch Leute, die sich dann irgendwas einbilden auf sich und dann sehen sie irgendwelche Anfänger und brüllen dann rüber, lass das Rad besser zu Hause und sowas, ne? Da denke ich auch, die haben einen Pfeil im Kopf, weil jedem macht Radfahren Spaß, sowas ist natürlich scheiße, aber wenn da ein ernst gemeinter Tipp kommt oder steht da einer, weiß nicht, wie er einen Reifen wechseln kriegt und du hältst mal an und sagst, pass auf, hier gibt ja ein paar Kniffe, ne? So und so geht das. Ich glaube, dann ist halt jedem geholfen, ne? Und dann sind wir wieder bei der Community, was du sagst, ne? Wir gucken ja eigentlich alle in eine Richtung. Und da sollten wir auch an einem Strang ziehen.
Oh, jetzt wird es ja aber weltmännisch.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder beim Peter.
Nee, lass mal zu meinem Papa kommen. Mein Papa war im Urlaub und hat uns einen Brief geschrieben und uns Bier mitgebracht. Jetzt habe ich gesagt, Papa, was hast du denn mit der Verpackung gemacht? Also, das sieht ja aus, wie wenn ich ein Geschenk einpacke. Jetzt müssen wir gleich mal auspacken. Es hat, glaube ich, damit zu tun, dass es entweder 3 oder 6 verschiedene Biere sind. Und er einfach nur was zum, weil er mir die halt nicht so in die Hand drücken wollte, die in eine Grimbergen-Verpackung gepackt hat. Er schreibt, lieber Jupp und lieber Daniel.
Also kam ich zuerst?
Ja, selbstverständlich.
Gut.
Ich bin raus.
Er wusste nicht, dass du kommst.
Nee, natürlich,
das
ist klar.
Hättest du ja dann jetzt noch...
Bei Bier bin ich ja eh raus.
Stimmt, vielleicht ist es alkoholfrei. Wir gucken gleich mal, was es ist. Ich weiß ja, dass ihr während der Aufnahme nichts trinken dürft. Das ist auch gut so und bestimmt...
Das hat er zu Hause erzählt?
HW, kann ich dich beruhigen, das stimmt nicht.
Das ist auch gut so und bestimmt ergibt sich die eine oder andere Gelegenheit zur Verkostung. Zu Risiken und Nebenwirkungen liest die Packungsbeilage oder fragt mich. Danke für viele Stunden der Unterhaltung, euer HW. Und er hat, das hat er mir erklärt, Mist. Bierset ist, glaube ich, eine Straße in Lüttich, wo, ich weiß nicht, irgendeine Brauerei ist. Das ist so. Was hat er uns mitgebracht?
Vielen Dank, HW.
Gucken, kann einer von euch Französisch?
Der Peter.
Peter Olivo Gummischuh.
Ja, genau. Du bist Weltmann hier.
La Guadal Ruby.
Boah, ich kenne ja alle nicht.
5%.
Okay, dann haben wir hier ein Blond von der Marke, ich habe keine Ahnung.
Fagne.
Und Abergem würde ich das... noch nie gehört. Die müssen wir kaltstellen. Alles gleich, also wir haben jeweils, die müssen wir kaltstellen und das nächste Mal nach der Aufnahme verköstigen.
Das ist alles belgisches Bier, oder?
Ja, Papa war in Belgien. Also
müsste jetzt André Greipel hier sein. Grüße gehen raus. Der kennt sich mit belgischem Bier gut aus.
Ist der von Bier von mir? Auch mit deutschem habe ich bei Bike Navy gesehen.
ja, da ist er aber relativ zurückgehalten. Dieses Jahr zumindest.
Ja. Peter, kurze Frage. Du bist ja ein guter Radfahrer und wir kommen jetzt mal langsam zum
Gravel.
Zum Gravel, zur Europameisterschaft. Isst du Süßes?
Ja.
Trinkst du Bier?
Nein.
Isst du Fastfood?
Nein. Also, ich habe das alles schon probiert, aber die Antwort ist trotzdem nein.
Auch nicht nach dem Rennen zu McDonald's?
Um Gottes Willen.
Nicht? Nee. Okay.
Weil es dir nicht schmeckt?
Auch schmecken würde mir das schon, aber ich denke mir dann immer, ich habe mich jetzt, sei es Training oder Rennen, richtig ausgelaugt und habe was für meinen Körper getan und dann müsste ich da auch nicht irgendeinen Schrott dafür reinstecken, sondern was Gutes danach. Also es ist nicht so, dass ich mir dann immer einen Eiweißshake mache und die Kohlenhydrate zähle, das nicht, aber ich versuche so Geschichten wie, was du gerade angesprochen hast oder auch, was weiß ich, Fritten esse ich vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Cola, ich mag sehr gerne Cola, aber ich trinke eigentlich nie Cola. Es sei denn, ich bin mal wirklich weit weg mit dem Rad und habe einen Hungerast, dann ist so eine Cola schon geil. Aber grundsätzlich nein.
Alkohol trinkst du auch nicht?
Eigentlich gar nicht. Nee. Also ich kann mal ein Glas Rotwein zu einem leckeren Essen, aber das kommt vielleicht 3-4 Mal im Jahr vor, wenn überhaupt.
Also auch so wie Cola?
Ja.
Ungefähr?
Ja.
Damit sind die Unterschiede, warum Peter gut ist und ich nicht, komplett beantwortet. Eieiei, 3-4 Mal nur Pommes im Jahr. Eieiei.
Ich muss sagen, ich esse auch nicht gerne, also nicht oft Pommes, aber weil ich sie auch nicht gerne mag. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich einfach nicht gerne mag, wo mich wahrscheinlich viele beneiden würden, ist, also Pommes ganz selten, ne, ab und zu mal, aber mag ich einfach nicht gerne.
Alles aus der Fritteuse.
Mayonnaise mag ich nicht.
Was? Ich würde alles mit Mayonnaise
aus der Suppe essen. Und ich mag keine Schlagsahne.
Nee, da bin ich bei dir. Also wenn, dann so roh mit dem Löffel oder vom Finger, aber auf dem Kuchen zum Beispiel.
So geschlagen kann ich nicht essen.
Nee.
Ja, wird doch essen, ja, aber nee, wird ja auch, also...
Wenn ich sehe Leute, da werde ich mir jetzt wahrscheinlich ein paar sehr runzlige Stirnen einhandeln, aber so auf einem Pflaumenkuchen oder weiß ich, auf irgendeinem Obstkuchen dann noch dick Sahne drauf, das, nee.
Ich mag Pflaumenkuchen nicht, das ist mein Problem.
Das schmeckt mir nicht.
Tust du Butter unter Nutella?
Ja.
Ich auch.
Nee, ich nicht.
Aber Nutella esse ich auch.
Auch nicht.
Ähnlich wie Cola und Fritten, vielleicht 2-3 Mal im Jahr.
Zum Thema, weißt du, wie verquer ich bin? Also ich habe ja Samstag die Abreibung bekommen, dass ich zu fett bin. Hab mir dann vorgenommen, so jetzt wird man zumindest im Rahmen ein bisschen drauf geachtet. Ne? Gelernt, wenn du jetzt alles auf links drehst, hältst du sowieso nicht. Deswegen kleine Schritte und dafür länger besser. So, und das hatte ich dann 3 Tage ganz gut gemacht und bin Mittwoch von der Arbeit nach Hause gefahren. Und wenn ich bei mir kurz vor zu Hause fahre ich an einer Kneipe, die du ganz gut kennst, weil wir da nach dem Schlittenfahren, nee, nach dem Eislaufen
waren,
der gute Flohberg war. Und da ist halt Spanisch, da hat es irgendwie nach Essen gerochen. Und mein erster Gedanke war nach 3 Tagen, nicht mal 2,5 Tagen, nehmen wir das mal halbwegs gesund leben. Boah, so Pommes, genau, Pommes. Boah, so frittierte Pommes wären schon geil. Die hast du dir jetzt verdient.
Also, einmal schadet ja nicht.
Das war so mein erster Gedanke. Und dann der zweite Gedanke. Alter, hörst du dir eigentlich selber zu? Was du hier 2,5 Tage? Dann kam mein normales Gewissen wieder. Aber der Reflex war so, boah, Pommes wären jetzt, oh, doch, du hast ja jetzt schon 2,5 Tage gesund gelebt. Ja, ich bin da etwas anders.
Aber gibt es ein Stück weiter, das ist jetzt ganz off-script, die Frittenbude da noch am Spielplatz, Frau Meinke?
Frau Meinke war ursprünglich die Pommesbude. Da sind wir, als wir Wetten, dass früher gucken durften, samstags, durften wir da die Pommes holen. Zu meinem Bedauern, Papa, hört dazu, Mayo von Pommesbuden, zum Thema Mayonnaise, ich liebe Mayonnaise, aber Pommesbuden-Mayonnaise aus diesem Eimer, der so gedrückt wird, ist das Geilste, was es gibt. Und ich musste immer, und wir haben immer die Pommes geholt ohne Mayonnaise und durften dann die Miracle Whip zu Hause drauf tun. Das hat mir immer das Herz gebrochen. Ja, mittlerweile ist das Hussein. Und Hussein ist der Typ ist so der Wahnsinn. Da vorne ist so eine Grünfläche am Bolzplatz, die komplett bestuhlt. Das ist im Sommer ist da immer rappelvoll. Ist mittlerweile eine Institution in Donrath. Okay. Das ging so weit, weil die ja alles da abreißen wollen und da Neubaugebiet hinbauen und so weiter. Es gibt von... Ich weiß gar nicht, welche Partei oder sowas, die Stadt Lohmar hat beschlossen, dass egal was da hinkommt, er da eine Lokalität bekommt, die nicht mehr kostet als die Bude jetzt, die er da mietet. Also der ist Kulturgut mittlerweile, in Donau.
So viel zum Thema Fritten.
Genau. So viel zum
Döner, Ernährung.
Sehr lecker Döner. Mich würde einfach mal ein ganz normaler Tag von dir interessieren. Also, ne, wir kommen ja gleich mal, wollen dich erstmal noch ein bisschen kennenlernen, wie du lebst. Der Wecker klingelt morgen. Wann bei dir und wie viel Stunden Schlaf hast du dann gehabt?
Ich sehe zu, dass ich so auf meine 7, 7,5 Stunden Schlaf in der Woche komme, am Wochenende gerne mehr und länger. Wecker klingelt um 7 Uhr, also dann geht die Stereoanlage an und dann höre ich noch so eine halbe Stunde lang Musik, Nachrichten, sonst was, bis ich mich dann, und das ist tatsächlich die schwerste Übung des ganzen Tages für mich, und das jeden verdammten Tag aus dem Bett zu kommen. Also dann schäle ich mich irgendwie aus dem Bett, so gegen 20 nach 7, halb 8. Dann den Routinegang durch die Bude und dann fahre ich zur Arbeit, dass ich so zwischen 7:45,
das halb heißt, 9 auf der Arbeit bin. Das heißt, du frühstückst nicht?
Nicht zu Hause, nee.
Ja, das heißt nüchtern raus, keine Dehnübungen, nichts. Du stehst auf, Badezimmer anziehen, genau. Schlüsselbrett,
kurzer ins Blick Auto. In den Spiegel, hat sich nichts geändert zu gestern, raus. Frühstücken, aber dann ist so, hat sich bei mir eigentlich schon immer so, hat sich das etabliert, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, dann schmeiße ich einen Rechner an, dann gehe ich in die Küche, mache mir was zu essen. Das sind dann wirklich ganz, mal vielleicht ein Müsli, aber meistens einfach ein paar Brote, ein Pott Kaffee, ein Joghurt dabei oder so. Und dann, ja, dann werden erstmal die E-Mails durchgecheckt und vielleicht auch schon nebenbei beantwortet. Das ist immer so meine erste halbe Stunde E-Mails und Frühstück.
Was tust du aufs Brot? Ganz normal Marmelade, Aufschnitt?
Nee, irgendwas? Also tatsächlich im Büro esse ich eigentlich ausschließlich Käse, holländisch, Gouda. Mhm. Ja. Ab und zu mal ein Schinken, aber ansonsten, das ist sehr, also sehr eintönig, muss ich sagen. Ja, ist auch sicherlich nicht die optimale Rennfahrernahrung, aber geht schnell, schmeckt und
dunkles
das
Brot.
Reicht mir. Ja, schon Meerkorn, also Weißkorn oder normale weiße Brötchen, das esse ich eigentlich nicht, weil es mir einfach nicht schmeckt. Mhm. Also ist ja schon immer Meerkorn oder Vollkorn, ja.
Und du fährst dann jeden Tag auf Arbeit? Also Homeoffice gibt's nicht? Oder machst du
es
nicht?
Es gibt Homeoffice, aber ich verstehe den Sinn von Homeoffice nicht. Also außer zu Corona-Zeiten, da habe ich es auch eingesehen. Ich weiß nicht, ich brauche das nicht. Ich habe auch nicht weit zur Arbeit. Mhm. Wir haben jetzt einen Kollegen, der muss leider über die Nordbrücke. Dem hat man dann jetzt gesagt, okay, kannst du die 3 Stunden im Auto kannst du dir sparen. Mach halt 3 Tage die Woche Homeoffice. So, ne? Das ist eine Regelung, die kann ich nachvollziehen, aber wenn ich den Handwerker nach Hause habe, der vielleicht eine halbe Stunde was macht, da brauche ich keinen Tag Homeoffice für. Ne? Weil, ja. Also ich will keinem was unterstellen, aber ich glaube, wir wissen alle, was den Effizienzunterschied zwischen Homeoffice und Arbeiten im eigentlichen Büro, glaube ich, den gibt es, den Unterschied. Beim einen mehr oder weniger ausgeprägt, aber ich bin kein Freund davon, ich brauche es auch nicht.
Bei mir ist es 100% andersrum.
Ehrlich?
Bei mir ist zu Hause, wenn ich viel zu tun habe auf der Arbeit, bleibe ich bewusst zu Hause, weil ich mich da einschließe und meine Scheiße wegarbeite. Also es ist wirklich dann stupides Wegarbeiten. Im Büro wird nur gequatscht. Also wenn ich Tag im Büro bin, weiß ich, wenn ich morgen zu Hause bin, muss ich nacharbeiten.
Okay.
Das ist bei uns, weil
revidiere ich das zum Teil.
Die Kollegen sehen sich, gerade bei uns ist ja während
Saison. Das ist mein Vorurteil.
Sehr saisonabhängig, ne? Jahresendgeschäft und so. Und da ist halt wirklich stupides Einklimpern, Wegarbeiten. Das mache ich, da bleibe ich nur zu Hause, hab mein Büro, Tür zu. Familie sagen, hör mal zu, ihr seht mich bis 6 Uhr nicht. Wenn da so eine Gestalt zum Kaffeemaschine läuft, nicht ansprechen. Ich muss arbeiten und wie gesagt, im Büro ist ganz oft, weil man sie halt auch nicht so oft sieht, ne? Bei uns. Bei uns ist ja dieses scheiß moderne Free Seating und da kommt mal der. Ja. Lernst du jeden Tag neue Leute kennen. Aber so vom richtigen Wegarbeiten ist das komplett kontraproduktiv. Kannst du
bei uns ist halt auch so, also ich würde sagen, ich bin auch mehr, also Stunden auch mehr am Arbeiten. Ich bin auf der Arbeit, wenn ich ins Büro fahre, muss ich spätestens um 15 Uhr losfahren, weil ich sonst nicht mehr nach Hause komme unter 2 Stunden. Das heißt, ich arbeite meine Stunden, ich bin um 7 da und bin um 15 Uhr weg. Aber wenn jetzt einer kommt, kannst du noch gerade, sage ich, nee, sorry, ich muss gehen, ich habe jetzt Feierabend. Zu Hause mache ich das noch, ne, weil das ist mir wurscht. Ne? Mhm. Auch gerade so bei Regentagen. Ich bin ja allein im Homeoffice, da ist auch keiner da. Das heißt, ich esse, sollte man wahrscheinlich auch nicht, aber ich esse halt auch vorm Rechner. Im Büro mache ich die halbe Stunde Mittagspause, bin ich natürlich in der Kantine. Ne? Dann hast du noch Kontakthof und. Ne? Also ich würde auch sagen, von der reinen Effizienz, von den Stunden, die du effektiv arbeitest, ist das zu Hause bei mir auch mehr als auf der Arbeit. weil du halt auch, keine Ahnung, was, dann stehst du halt auf, bist halt um 7 am Rechner oder mal um 6:30 und dann abends, ja, also ich glaube, ich mache fast jeden Tag eine Stunde länger, als ich eigentlich müsste, wenn ich ehrlich bin zu Hause.
Ja, es kommt da darauf an, was du an Job machst, ne?
Also ich meine, bei uns ist das ja auch komplett messbar, ne? Wir haben unsere Sachen abzuarbeiten. Ne? Ja. Keine Ahnung, wir haben ja, ich habe ja da Checks, ne? Wir kriegen für die und die Phase, keine Ahnung was, 1000 Checks und die müssen in der Zeit abgearbeitet werden. Und wenn du jetzt zu Hause nichts machst, dann kommt spätestens irgendwann mal, gibt ja verschiedene Punkte, wo der Status abgefragt wird, kommt dann irgendwann mal einer von oben und sagt, hallo, was ist da los? Ne?
Also okay,
bei uns hast du zum Beispiel gar keine Chance, das. So,
ich muss auch ganz ehrlich, das ist natürlich eine ganz andere Rahmenbedingung, ne? Aber wenn du eher so laissez-faire geführt wirst oder auch nicht geführt wirst und dir mehr oder weniger selbst überlassen bist, dann musst du den Charakter dafür halt auch haben, ne? Und ich glaube nicht, dass den alle Leute haben.
Ja, das glaube ich auch. Also du siehst aber auch bei uns viele Leute, oder vielleicht viele, den einen oder anderen, der dann dir ungefähr eine Viertelstunde erzählt, wie viel er zu tun hat, wo du denkst, warum sitzt du denn nicht an deinem Rechner? Ne? Aber gut, ne? Ich meine, du hast auch die Leute, die Brückentaggrippe haben, du hast Leute, die viel krank sind, keine Ahnung was. Ne? Ich war Gott sei Dank, glaube ich, letztes Jahr keinen Tag krank, dieses Jahr keinen Tag krank. Wenn man mal erkältet ist, finde ich Homeoffice auch geil, weil dann sagst du halt, ich bleib zu Hause, weil ich persönlich auch keinen Bock habe, wenn mein Nachbar da hinkommt und alles voll hustet und rotzt und so falscher Ehrgeiz.
Aber in Arbeitnehmersicht ist das eigentlich komplett beschissen. Da habe ich gestern mit einem Kollegen darüber gesprochen. Dieses, genau, ich bin ein bisschen angeschlagen oder ist klar, ist natürlich jobabhängig, wenn du Arzt bist oder im Kindergarten oder was weiß ich, wo du angeschlagen bist, wollen die Eltern ja auch nicht, dass du die ganzen Kinder ansteckst und so, und dann bleib bitte zu Hause. Aber dann bist du zu Hause, dann kannst du auf die Kinder nicht aufpassen, dann bist du Lehrer, kannst die Kinder nicht unterrichten, dann liegst du dich, dann erholst du dich, das ist für deine eigene Gesundheit ja, dein Körper ist ja angeschlagen. Ich sag mal, in kaufmännischen Berufen, wo wir, glaube ich, alle drei so, also kaufmännisch heißt jetzt nicht körperlich, arbeitend und ein bisschen an einem Computer rumklimpern, kannst du ja 40 Fieber haben, Maus kannst du immer noch irgendwie drücken. Ne? Und das ist eigentlich, also,
ja gut, ob auch, du da noch klare Gedanken hast, weiß ja, ich nicht. Aber wenn jetzt, sag ich mal so, gerade mit Corona und so, wo alle vorsichtig sind, oh, ich habe ein paar Symptome, dir geht's aber nicht schlecht, kannst halt zu Hause einfach deinen Kram weitermachen.
Aber früher hättest du dich, entweder wärst krank, hätte
ich mich krank schreiben lassen.
Genau, und ich glaube, ehrt dich, Friedrich Merz ist stolz auf dich, aber ich glaube, für die Gesundheit langfristig, ey, dein Körper hat was. Ruh dich auch aus.
Ja, theoretisch, ja. Wir driften komplett ab.
Also wir waren, du bist am Rechner. Ich fange euch mal wieder ein, ja?
Genau, du bist am Rechner, checkst die E-Mails.
Wir haben Frühstücksphase hinter uns. Dann kommt irgendwann mittags. Also ich mümmel eigentlich den ganzen Tag was. Und da sind dann auch gerne Süßigkeiten dabei. Ob das jetzt eine Tüte Gummibärchen sind oder ein paar Kekse oder Schokolade. Also da achte ich dann auch nicht so drauf. Und dann, also ich mache keine Mittagspause, sondern auch da gehe ich mir dann ein paar Stullen schmieren oder mache mir einen Pott Quark mit Obst und Müsli, ne? Also alles, was schnell geht und nicht irgendwie groß gekocht, gebraten oder gedünstet werden muss, das ziehe ich mir so über den Tag rein. Also da geht auch eine Packung Brot oder 5-6 Brötchen Minimum runter am Tag, ne? Also das sind alles so, ich bin eigentlich ständig am Essen irgendwie. Ist sicherlich nicht optimal von der Ernährung her, weiß ich, aber lässt sich am besten so mit dem gleichzeitigen Arbeiten verbinden. Dann in der Regel, ja, ich muss ja auch meine Stunden machen und habe auch genug zu tun. In der Regel bin ich so bis, sagen wir mal, im Schnitt 5:30, 6 bin ich auf jeden Fall da. Dann wird nach Hause geflitzt, dann wird sich am besten in der Diele schon umgezogen, damit man ja auf andere Gedanken kommt. Und dann geht's aufs Rad. Und dann, ich sag mal, im Sommer so lang, wie es einigermaßen hell ist. Jetzt im Moment ist es ja noch gut, dann fährt man halt bis 9:30, 10 oder 10. Unterscheidet sich ein bisschen oder ich bleib mal bei diesem Tagesablauf, dann kommst du nach Hause, hast Hunger, dann machst du dann auch wieder was Schnelles. Dann in der Regel, ja, da kann auch schon mal sein, dass ich um 11 Uhr noch ein paar Nudeln mache, weil ich wirklich Hunger habe. Aber es ist alles nicht optimal, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen anders am Wochenende. Also da frühstücke ich natürlich zu Hause und auch sehr üppig und qualitativ gut, würde ich sagen. Da koche ich mir natürlich auch samstags, sonntags. Also das unterscheidet sich ein bisschen zum normalen Werktagsablauf. Aber das ist so, also jetzt große Gerichte für mich zaubern, obwohl ich, glaube ich, halbwegs kochen kann, mache ich nicht. Ich achte wohl darauf, abgesehen davon, ja, dass ich mir ab und zu ein paar Süßigkeiten reinhaue, dass ich einigermaßen vollwertig esse und ja, muss halt sehen, dass du deine Proteine und deine Kohlenhydrate reinkriegst, sonst verbrennst du dich ja selber, wenn du viel fährst. Ne? Das wissen wir alle. Und das ist so meine Marschrichtung. Also ne, so ein bisschen drauf gucken, aber nicht zu streng mit mir selber sein.
Wiegst du dich? Gehst du auf die Waage?
Ja, jeden Morgen.
Okay.
Ich auch.
Ich sehe ich messe, seit, wie heißt das immer schön beim Wetter? Seit Beginn der Aufzeichnungen.
Ja.
Also ich sag mal, vor 15, 20 Jahren habe ich ein bisschen mehr gewogen. Das liegt aber, glaube ich, daran, dass mit dem Alter die Muskelmasse abnimmt.
Mhm.
Keine Ahnung.
Was wiegst du?
Ich wiege jetzt so um die Zeit, das ist so unterstes Limit, bin ich so bei 71, manchmal 72 morgens.
Bei Größe?
1,85.
Das
und
ist mein, da
im
bin
Winter ich, ist das so ein bisschen schön. Mehr, bin ich so bei 4, um die Weihnachtszeit 75. Also 2-3 Kilo über den Winter mehr. Das ist aber auch im Februar wieder spätestens runter.
Ich bin 2 Zentimeter laut Perso größer als du und wiege 90 Kilo seit Samstag.
Ja. Boah, ja, ich habe
ich mein,
78
das,
bei 1,89.
Ja, ihr aber Leichtgewicht, alle, oh, ihr seid tolle Fahrradfahrer, oh. Komm, nee, fahrt mal mit meinem Gewicht, so nämlich.
Ja, aber guck mal, 71, 72, was ich wiege, da bist du für einen Bergfahrer völlig ungeeignet. Wirst du nie einen Blumenpott gewinnen.
Ja, aber die Diskussion können auch genau wir drei in diesem Raum führen, beziehungsweise Leute, die Fahrrad fahren. Wenn du nämlich irgendwen anders, der mit Fahrradfahren nichts zu tun hast, sagst du mal zu, ich bin zu schwer. Du wirst halt, also ich habe am Freitag mit alten Schulfreunden getroffen, ich habe einen Einlauf bekommen, was ich mir Arroganz ausnehmen würde, zu sagen, dass ich zu schwer bin und so. Mhm. Und ich meine, Leute, das hat, also nochmal, das hat nicht, mir ist die Optik so scheißegal, ob ich einen Bauch habe oder nicht oder ob ich aussehe, darum geht's. Es geht einfach nur um
Watt pro Kilo wird auch jeder Nicht-Sportler verstehen.
Ja, aber das
nee.
Ist. Die sind dann eher angepisst
nicht
nach dem Motto, weil sie.
Ja.
Also im Vergleich, wie gesagt. Ne?
Watt pro Kilo und Hangabtriebskraft.
Ja, das musst du denen
dann. Ja, die sind ja im Vergleich dann meistens doch noch was schwerer, genau, würden gerne so viel wiegen wie du und du sagst dann, ich bin zu schwer.
Oder
dann,
also mit dem Du hat er jetzt den Fizi angeguckt.
Ja, selbstverständlich, wie er sonst. Und dann sagst du, ich sage ja, ich bin zu fett. Und das ist ja dann quasi ein Hohn und Spott auf meine unsportlichen Kumpels. Und da muss man ja richtig sein, das hat null mit Körper, also mit Optik zu tun oder mit Alltag oder sowas. Denn da alles, glaube ich, alles gut. Aber es hat wirklich mit dem Wunsch irgendwo oder mit dem Traum oder mit irgendwie mal doch, ist der einfachste Weg, Leistung zu steigern, ne?
Ja.
So, in meinen Sphären.
Einfach ist es halt nicht, wenn man seine Gewohnheiten deutlich umstellen müsste, um da hinzukommen. Das ist natürlich die Schwierigkeit daran.
Ja, aber es ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich 10 Kilo abnehme, es ist einfacher, als dass ich 200 Watt an der Schwelle mehr habe.
Ja.
Um dieses Watt pro Kilo Verhältnis hinzubekommen.
Also bei mir geht es eigentlich andersrum. Also
der an der Pommesbude 3 Tage später vorbeifährt.
Ja, okay, vielleicht soll ich mal trainieren und versuchen, dick zu werden. Vielleicht bin ich ja ein Wundertalent und habe auf einmal ein Wattmonster.
Also ich versuche schon nicht weniger drauf zu kriegen, ne? Aber deswegen gehe ich trotzdem nicht Fritten essen. Ne?
Mhm.
Also wenn ich jetzt morgens mal 68 auf der Waage hätte, dann würde ich sagen, okay, jetzt keine Ahnung. Jetzt musst du dir die puren Kohlenhydrate 3 Tage reinziehen.
Hat uns damals, also hier die
oder Fett essen.
Hat er uns hier so was war das aus für ich glaube für ältere Leute, die nicht mehr essen können, so Flüssignahrung.
So Astronautenzeug.
So Schokozeug, so komplett hochkalorisch und so weiter mitgebracht. Vielleicht ist dann, aber das ist auch der falsche Weg, glaube ich.
Ja. Also dann haben wir 11 Uhr, du hast nochmal gekocht und gehst dann, wenn ich richtig gerechnet habe, um 12 ins Bett in der Regel.
Ja, das passt ungefähr. Also ich sag mal, wenn ich früh ins Bett gehe, ist es so 22:45, 23:30, aber zwischen, sagen wir mal, 23:30 und 00:30, ja.
Dann wieder 7 Stunden Schlaf,
ja.
7:30 und dann geht der Kampf aus dem Bett von vorne los.
Ja.
Wie viele Tage die Woche fährst du Fahrrad?
Boah, kann man so pauschal nicht sagen. Ich würde es mal so über den ganzen Jahresschnitt,
würde ich tippen 5.
4 bis 5, ja.
Du fuhrst das letzte Mal, als du bei uns warst, komplett frei Schnauze nach Lust und Dollerei. Ist das immer noch so?
Hat sich nicht geändert,
ja. Noch kein Plan, kein Nix, nee. So wie du fühlst dich heute. Du
also natürlich habe ich mich so ein bisschen, weil eigentlich das komplette Umfeld um einen herum macht das ja. Und
ja.
Du siehst ja auch auf, wenn du so ein bisschen was liest, auch nichts anderes außer diesen ganzen, für mich, also es ist kein Spökes, ich möchte das hat natürlich seine Daseinsberechtigung und natürlich, je höher du kommst, also ein Profi, der keinen Plan hat, der wird sich nicht halten können, das ist mir klar. Aber was man an Trainingsreizen setzen kann, in Form von Intervallen zum Beispiel, was ja das meiste ausmacht, Das habe ich durch unsere Topografie hier und wie und in welcher Häufigkeit ich irgendwelche Berge hochfahre oder auch mal auf dem Flachen eine halbe Stunde Gas gebe. Das mache ich ja auch, nur halt nicht nach Vorgabe. Und ich habe mal so einen Kumpel von mir, der hat letztes Jahr damit angefangen, stur nach Plan zu trainieren. Das hat auch natürlich was bewirkt bei ihm, klar. Und ich bin da auch ein paar Mal mitgefahren. Unterm Strich habe ich dann gesagt, ja, ist ja so ähnlich, wie wir sowieso oder wie ich sowieso immer fahre, nur dass ich das nicht so explizit sekunden- oder minutenweise eintakte, sondern gut, wenn eine Welle kommt, dann fahre ich die mit 350, 400 Watt hoch. Aber es steht halt nirgendwo. Aber es ist, glaube ich, kein so ein großer Unterschied, wenn man sich selber kennt und wenn man sein Training so gestaltet, dass es auch mal wehtut und dass man halt auch, was immer sehr wichtig ist, die Ruhephasen einhält, was mir immer schwerfällt.
Okay.
Weil wenn es gut läuft, dann warum soll man dann langsam fahren?
Ja, gerade im Sommer, wenn das Wetter schön ist, wahrscheinlich
dass
jeden Tag.
Dass es das bringt und dass das natürlich die vorhergesetzten Muskelreize dann auch wirklich zur Entfaltung kommen lässt auf lange Sicht, weiß ich alles, aber ich setze immer den Spaßfaktor setze ich immer noch ein bisschen höher. Und ich habe ja damals, glaube ich, auch schon gesagt, mit einem konkreten Plan auf mich zugeschnitten, mit vorherigem Leistungstest und so weiter, was man da alles machen kann, würde ich sagen, 5, 6, 7% wäre ich vielleicht besser, aber ich hätte 50% weniger Spaß.
Und das, hast du schon mal Leistungstests gemacht?
Oder ja.
Machst du?
Ich habe mal einen richtig bei Kommsport gemacht. Mhm. Bestimmt 10 Jahre her. Und ich habe tatsächlich vor, 6, 8 Wochen mal einen gemacht auf der Rolle, auf Wusch. Wie aussagekräftig die Dinger sind, kann ich dir nicht sagen, aber ich habe keinen besonders guten Wert mit 260 Watt FTP.
Das ist Quatsch.
Das war das Ergebnis. Aber ich habe keine Ahnung davon.
Aber du bist doch sehr viel
leichter als ich.
Doch, ja, okay, aber das heißt,
wie viel Watt hast du dann? So 4 Watt pro Kilo oder sowas wahrscheinlich, ne?
Boah, Kopfrechnen. 70
durch 260.
Umgekehrt.
3, irgendwas.
3,8.
Die habe ich aber auch laut Leistungstest, aber dich mit dir zu vergleichen wäre Gotteslästerung von mir.
Um so auszudrücken. Also gut, wie gesagt, den ich damals gemacht habe bei Kommsport, da bin ich ja auch noch Rennen gefahren, da war ich zwar auch schon ein paar Tage älter, da hatte ich 4,8, glaube ich.
Ja.
Das war schon ein Riesenunterschied, ne? Das lässt natürlich nach.
Aber Rennen fährst du jetzt immer noch?
Naja, ich fahre 2, 3 Sachen im Jahr.
Da sind wir schon meine erste Frage aufgestellt. Wie viel Rennen fährst du noch? Perfekt, heimlich eingebaut. Aber das heißt, wenn wir gleich jetzt mal den Schwenk zu den Gravel-Rennen bekommen,
die ja
meines Wissens, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, länger sind. Also du bist ja früher sehr viel rund um Pudding gefahren. Das heißt, im Antreten, Anrollen. Jetzt fährst du größere Strecken. Über Topografie und Bodenbeschaffenheit kommen wir gleich noch drauf. Aber hast du auf deinem Tacho Wattwert, dass du, wenn ein langer Anstieg kommst, dass du sagst, ich trete jetzt so und so viel, dass du auch wirklich dich danach pacest, oder ist das wirklich Körpergefühl? Oder gehst du nach Puls oder keine Ahnung, was noch
gibt? Sprichst du von Rennen oder vom Training?
Im Rennen. Wenn du so ein langes Ding fährst, keine Ahnung, so Gravel-Rennen sind ja auch mal gern 150 aufwärts, oder?
Ich bin jetzt mittlerweile in der Altersklasse, wo es, die WM, die waren dann auch 120, und die Qualifikationsrennen, die sind so knapp unter oder über 100, also die 150, 160 Kilometer aus der Altersklasse bin ich zum Glück raus. Nein, ich gucke sowohl beim Training als auch beim Wettkampf mal ab und zu interessenhalber auf meinen Wattmesser, aber es ist nicht, dass ich dann danach mein Pacing ausrichte.
Das also komplett Gefühl, oder?
Ja, also ein gutes Beispiel, ich bin ein schlechter Startfahrer. Das hängt halt damit zusammen, dass ich viel Umfänge mache und halt diese VO2-Max-Geschichten zum Beispiel gar nicht trainiere. Das Qualifikationsrennen, was wir jetzt vor 2 Monaten hatten in Falkenburg, da ging es direkt 200 Meter durch den Ort und dann die bekannte vom Amstel Gold Race, den Kauberg hoch.
Die Asphaltstrecke, also nicht
ja.
Geil.
Ja, das ist grundsätzlich geil, aber nicht, wenn du aus dem Startblock, in dem du vorher eine Stunde gestanden hast, da hochballern musst.
Auf der linken Seite tolle Pommesbude.
Und alle sprinten natürlich voll über ihr Limit. Warum auch immer, ich weiß nicht, für mich ist das nicht nachvollziehbar, weil alle wissen, sie kriegen oben den Hammer, ballern da voll hoch. Aber da musst du halt mitgehen, weil wenn du sagst, okay, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, vielleicht mal 20, 30 über meinem FTP, dann bist du bei 300, weiß ich nicht was, bei mir in meinem Fall. Aber dann siehst du die vorne nicht wieder. Das ist ganz klar. Und dann haben wir noch so einen Kollegen Udo Bölz dabei, der dann einfach mal von vorne rausstrahlt. den du fit? Sowieso nicht halten kannst. Also ich glaube, der hat alle Quali-Rennen, der ist mehrere gefahren, du kannst ja so viel fahren, wie du willst. Der hat alle gewonnen. Und zwar mit, also bei dem in Falkenburg hatte er knapp 6 Minuten Vorsprung vor uns.
Altersklasse, ihr startet Altersklasse, ein Startblock, eure Altersklasse? Oder wie ist das im Jedermann-Rennen, dass alle zusammen starten und sich das dann nach Einlauf mixt? Oder habt ihr euer eigenes Rennen? Oder?
Also es geht auch in Startblocks. Ja. Es sind immer 5 Jahrgänge zusammen in einer Klasse.
Also nicht 10 Jahre?
Sprich, ich bin bei 60 bis 64.
Okay.
Und zwischen den Startblöcken, also vorne fahren die Profis, die haben ein bisschen mehr Abstand. Und dann die Abstände nach hinten zu den älteren Altersklassen. Da sind es dann 1 bis 2 Minuten. Aber, also das ist gut für das Startprozedere, dass sich da nicht alle wie wild um die Köpfe fahren, sondern, aber es ist nach, manchmal nach 3, 4, 5 Kilometern hast du schon die letzten der vorherigen Gruppe. Ne? Dann ist das schon gemischt. Und es ist eigentlich spätestens so nach 5, 6 Kilometern sind diese ganzen, in der Regel so 1.500, weiß ich, wie viele Fahrer am Start, ist das eine lange Schlange. Und du bist halt da, ja, eigentlich nur um Positionen am Kämpfen. Das ist Startphase, erste halbe Stunde bist du eigentlich nur am Catchen.
Dann lass uns mal ganz zum Start gehen.
Ja.
Gravel.
Also, genau, ich wollte jetzt, du hast gerade gesagt, wo du dich qualifiziert hast. Wie viel da bist du dann da geworden?
Bin ich Dritter geworden.
Lass Podest, uns mal viel weiter zurück.
Ja, gleich. Lass du willst auf Material oder was?
Nein. Erstmal, was diese Rennen überhaupt sind und ob es da Lizenz gibt, ob die Peter Büsch AG sich da angemeldet hat oder ein Team hat.
Dann mach du, dann mach ich weiter mit Qualifikation. Okay. Und dann.
Also fangen wir mal an. Gravel EM, das heißt, es ist ein UCI-Rennen, für die du eine Lizenz brauchst.
Für die Qualifikation brauchst du genau genommen keine Lizenz. Da reicht in unserer Altersklasse, muss man aber zumindest ein ärztliches Attest haben. Wenn du dich aber qualifizierst, also in dem Fall war die Qualifikation für die EM und die WM gleichzeitig, das wurde also in einem Rennen ausgefahren. Wenn du aber bei der EM und oder der WM startest, da brauchst du eine UCI-Lizenz.
Die ganz normal wie die frühe C-Lizenz bis hin zu Profi, dass die man über den Verein zieht, da
genau.
Ist keine, so eine Master-Lizenz, oder wie heißt das?
Genau,
ne?
Ja.
Okay. Gibt es Teams? Fährst du für ein Gravel-Team?
Nein. Also das hat sich mittlerweile so in den letzten 1-2 Jahren im Profisegment so entwickelt und wird jetzt auch in den nächsten 2-3 Jahren so aussehen, denke ich mal, dass im Profibereich 80% über Teams abgedeckt werden,
okay.
Aber bei uns, ja, es gibt da schon so ein paar, die sich auch zu Sportgruppen oder weiß ich, wie ihr jetzt bei Vatasia, ne, sagen wir, ein paar gute Freunde, die sich gesagt haben, wir fahren jetzt zusammen Gravelrennen, aber als Team, als solches, vielleicht eine Handvoll in ganz Europa.
Weil
mag sein, dass ich falsch liege, aber ist so mein Gefühl.
Weil das, was glaubst du, weil das die Sportart noch zu neu ist? Oder weil die Rennen so unterschiedlich sind, weil du sagst, es ist an einer Schnur es gibt ja Mountainbike-Passagen, es gibt ja wahrscheinlich auch breite Feldwege, wo Windschatten Sinn machen könnte, dann fährst du auf einmal irgendeinen, wie sagt der Mountainbiker, Trail hoch, runter, links, rechts, wo ja, du eher auf dich allein gestellt bist, wo ein Team dir gar nichts nützt oder vielleicht doch da doch wieder nützt, weil wenn du einen Platten hast, kann dir anderen Reifen geben oder.
Ja, genau. Also das wären die Vorteile. Es kommt, also die Strecken sind schon sehr unterschiedlich bemessen. Um jetzt nochmal beim Quali-Rennen dem letzten zu bleiben, Falkenburg, die Limburger Hügel, die sind ja bekannt. Die sind nicht besonders lang, aber können auch schon mal steil sein. Dann hast du aber auch lange Geraden und da oben auf diesem Hochplateau hast du natürlich auch Wind. Da würde 1-2 Teamfahrer dir schon was nutzen, ja. Aber das ist in aller Regel ganz, also nicht ganz anders, aber mit einem Straßenrennen halt auch nicht zu vergleichen. Du musst ja keine, weiß ich, unterwegs dir keine Prämie anfahren oder attackieren und einer oder der Rest der Mannschaft bremst hinten. Das gibt es alles beim Gravel nicht. Das ist eigentlich eher die ganze Zeit.
Das wäre doch aber so engen Passagen, wenn einer vorne raus ist, kannst du auch gut dicht machen. Also
es fahren aber alle eigentlich immer so kurz vor der Kotzgrenze. Also okay. Da gibt es jetzt nicht, da gibt es keine größten Verzögerungen oder so, ne, wo es dann auch
taktieren oder
wo dann sich eine Attacke anbietet, ne, wenn alle die Beine hochnehmen und du kommst von hinten mit Schwung, dann ziehst du natürlich vorbei beim Straßenrennen und probierst mal. Das hast du beim Gravelrennen gar nicht. Da ist eigentlich die ganze Zeit Anschlag.
Sind, wenn du sagst, bis 100 Kilometer Rennen, ist 100 Kilometer Gravel viel schlimmer als 100 Kilometer reine Straße, jetzt unabhängig von der Topografie, sondern allein nur vom Untergrund und so. Also zerrt das viel mehr, rollt das viel schlechter.
Ja. Also es ist insgesamt sehr viel fordernder. Erstens mal ist es deutlich stressiger durch diese, also du musst dir das so vorstellen, Startschuss, jeder will natürlich, meistens ist es so, dass du mal so 1, 2, 3, 4, 5 Kilometer auf Straße hast, wo sich das Ganze ein bisschen auseinanderzieht und damit nicht da komplett 150 Mann in irgendein Nadelöhr ins Gelände ballern. Dann ist das aber, jeder will trotzdem als Erster im Gelände sein, dementsprechend ist dahin eigentlich ein langer Sprint. Und dann musst du dir das vorstellen, wie eine Büffelherde, die irgendwie durch die Prärie ballert. Ne? Also du siehst um dich rum natürlich nur Fahrer, auch wenn du ganz vorne bist. Also gut, erste Position nicht, aber ab Position 5, 6, da siehst du nur Gecatche und du siehst nicht, wo du hinfährst. Du hast Schlaglöcher, du hast Wurzeln, du hast Steine, weshalb du auch relativ häufig Defekte hast, weil du einfach deine Linie nicht suchen kannst. Du hast Staub oder Schlamm, also das ist schon so ein bisschen Abenteuer auch, ne? Und so Surviving of the Fittest. Und mit einem Straßenrennen, klar, ein 100 Kilometer Straßenrennen, wo, weiß ich nicht, 3000 Höhenmeter drin sind, das ist natürlich auch hart. Aber du hast beim Gravelrennen keine Möglichkeit, dich mal wirklich auszuruhen. Selbst Abfahrt musst du ja komplett konzentriert sein, weil jeder Stein kann dich komplett katapultieren, dir den Reifen zerfetzen, du musst den Lenker festhalten, du kannst nicht einfach mal rollen lassen oder so. Ne? Also selbst auf Abfahrten ist immer anstrengend.
Du sagst mit den Defekten, das heißt, du hast, also man kennt das, glaube ich, von Unbound ist dieses Ding in Amerika, was so relativ lang ist und wo die auch alles dabei haben. Bei so 100 Kilometer Rennen, wenn du, also ist das, wenn du einen Platten hast, ist Rennen vorbei, dann bist du halt raus. Oder hast du alles dabei, dass du sagst, flicken oder wechseln, macht schon Sinn, ich fahre weiter?
Ja, du hast zwar alles dabei, aber es funktioniert natürlich nicht immer. Ne? Also in der Regel ist es halt so, du fährst tubeless natürlich, weil das deutlich unempfindlicher ist gegen Snakebites, die du sonst alle paar Meter haben würdest. Das heißt, wenn du mal einen Stein so schlecht triffst, dass er dir den Reifen aufreißt, dann hilft, wenn du Glück hast, die Milch. Aber ich sag mal, das klappt so in 6 von 10 Fällen vielleicht. Wenn es nicht abdichtet, dann musst du halt sehen, dass du dir eine Wurst reinsteckst. Das klappt
das
auch nicht
Zeit,
immer.
Ne? Eine Wurst ist, wie das ist, nennt man so Salami, das ist so, sag ich mal, auf einem, ja, ich weiß nicht, um irgendein Draht oder irgendwas rumgewickelte Gummimasse.
Ja, musst du dir vorstellen wie eine Nadel und Faden. Also du fädelst quasi diese, ist wie so eine kleine Gummiwurst, die fädelst du in so einen Dorn ein und diesen Dorn stichst du dann in das Loch rein und beim Rausziehen des Dorns bleibt diese Gummiwurst quasi im Loch kleben und verdichtet das dann im Zusammenspiel mit der Milch. Klappt auch nicht immer.
Die kommt manchmal wieder raus, oder?
Ja.
Also ich habe das beim Rennrad, gerade mit dem hohen Druck.
Wenn du sie nicht richtig reinkriegst, das ist auch immer, je nachdem, ob es an der Seite ist, der Riss, oder in der Lauffläche drin, macht auch immer Unterschiede.
Einen guten 5-Euro-Schein, den man reinlegt von innen.
Wenn jetzt ein sehr... Gemacht. Ja. Wenn du jetzt einen sehr stabilen Reifen fährst, was die meisten auch nicht machen, weil er zu schwer ist und nicht gut rollt, dann hast du auch da eine richtig dicke Kevlar-Schicht zum Beispiel unter dem Profil. Da kommst du mit dem Dorn fast gar nicht durch. Da musst du erst noch richtig bohren. Also das ist alles, ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Von daher ist natürlich meine größte Angst ist immer, dass ich einen Platten habe. Was mir zum Beispiel letztes Jahr bei der WM, wenn ich das kurz ausschweifen darf,
ja,
letztes Jahr bei der WM war ich auch in der Spitzengruppe drin von Anfang an und da ist mir schon nach 12 oder 15 Kilometern auf einer Abfahrt, habe ich einen so unglücklichen Stein getroffen, dass ich erst einen Schleichplatten hatte. Da habe ich, okay, fährst jetzt erstmal weiter.
Merkst du, weil dir die Milch entgegenspritzt oder weil du Druck verlierst?
Also es war halt irgendwann war so wenig Druck drin. Ich bin eben mit relativ wenig Druck gefahren von Anfang an und die war dann auch schnell raus. Jetzt hatte ich aber einen sogenannten Airliner drin. Das muss man sich vorstellen wie so eine Schwimmnudel.
Von Vittoria?
Es gibt mehrere Hersteller. Ich hatte die von Vittoria drin. Damit kannst du halt zumindest geradeaus auch mit einem platten Reifen noch ganz gut fahren.
Die gleiche
in der Kurve wiederum, nein. So, jetzt war ich so in der Spitzengruppe drin. Wir waren 10, 12 Mann. Und ich hatte einen platten Reifen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn du jetzt anhältst und das Ding versuchst zu flicken, wo du nicht weißt, klappt es mit der Wurst oder einfach mal zwischenpumpen mit dem Kompressor. Also habe ich mir irgendwann gesagt, nee, fahr weiter. Du kannst ja zumindest auf den Geraden mithalten, aber es war ein unheimlich, ich glaube, da waren 1000 Kurven drin.
Wo in dem war Kurs. Das?
Wo waren wir letztes Jahr bei der WM? In Maastricht, da in der Gegend.
Also auch so wie bei Falkenburg. Genau, okay.
Jetzt bin ich auf den Geraden noch so einigermaßen mitgekommen, habe natürlich keine Führungen gemacht, hat auch jeder verstanden, aber in diesen 1000 Kurven, ich musste ja immer, ich habe mich dann an letzter Position gehalten, bin dann quasi zu Fuß um die Kurve rum, musste dann immer wieder dran sprinten und so nach Hälfte des Rennens habe ich gesagt, okay, das schaffe ich jetzt nicht bis zum Ende. Dann habe ich immer noch überlegt, sollst du jetzt mal einfach anhalten, aber ich wusste, du weißt ja auch nicht, wo du liegst im Rennen. Ne? Kommen die nächsten 50 Mann schon eine halbe Minute hinter dir und ballern dir vorbei, dann ist für dich das Rennen ganz gelaufen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach mit dem Platten weiter und bin dann das ganze Rennen auf dem platten Vorderreifen gefahren, weil ich geglaubt habe, dass das die bessere Lösung ist. Ob so wäre, ich weiß nicht, wie schnell es geklappt hätte, da eine Wurst reinzudrücken, aber es ist, wie es ist. Und dann bin ich, habe am Ende tatsächlich noch eine große Gruppe aufgefahren, weil am Ende die Beine so gut waren, mich mit meinem Plattenreifen da rumgeschmürgelt. Also ich bin 27. geworden. Was dafür ganz gut war. Klar, da fängst du natürlich an zu rechnen, was wäre, wenn. Also das hat mich ja locker.
Das ist auch so jedermann Experte, ne? Dass man dann rechnet, wann, wie, wo.
Aber es scheitert ja mit dem, wie lange.
Gut, du fährst 100 Kilometer, also gute 3 Stunden mit einem platten Vorderreifen. Du hast einen Rollwiderstand wie ein Traktor, kommst um keine Kurve. Also ich habe mir schon mindestens 7, 8, 9 Minuten dadurch verloren. Und damit wäre ich unter den ersten 10 gewesen. Aber ich bin keiner, der sagt, hätte wenn, aber
wäre Fahrradkette.
Fakt ist, ich hatte einen Defekt im Reifen und dabei bleibt's.
Ja. Wo ist dieses Jahr die EM?
Die EM ist am 30. August in Hoferlies.
Hoferlies Belgien. Klingt nach Belgien.
Ardennen. Das ist eigentlich ein bekanntes, und da gab es schon vor
Hoferlies
die
Cross,
ersten
oder?
Mountainbike-Weltcuprennen haben da immer das stattgefunden, stimmt. Ja. Und seit ein paar Jahren machen die auch Gravel-Rennen.
Und ich habe eine Vermutung, warum wir gleich über die EM sprechen, nicht die WM. Aber wo ist die WM?
Die ist in Nanub, Westaustralien.
Okay, das war meine richtige Vermutung. Da hast du wahrscheinlich keinen Bock hinzufliegen. Oder wahrscheinlich doch schon Bock, aber Aufwand und Kosten sind wahrscheinlich, das stehen kein Verhältnis, oder?
Also wenn wir da jetzt gerade drüber sprechen, hätte ich da zwei Sätze. Ich habe mich natürlich mit dem Gedanken beschäftigt, dahin zu fliegen. Das wäre für mich auch ein Sprungbrett gewesen, um danach dann endlich mal meinen Kumpel James, ich weiß, den kennt ihr, glaube ich, auch.
Ja klar, James Early.
James Early, genau.
Ja. Bei Stölting gefahren damals, aus
genau.
Neuseeland aber, ne?
Genau, aus Neuseeland. Das wäre dann von da aus nochmal 7, 8 Stunden fliegen. Dann, weil ich schon seit Jahren sage, ich muss den mal besuchen. So, das nur am Rande. Ich habe mir das natürlich alles mal durchgerechnet, zeitlich, finanziell und so weiter. Bin am Ende sogar dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ja, doch, ich glaube, ich mach's.
Oh, okay.
Aber man muss dazu sagen, ne, du fliegst erstmal dahin, dann ist das jetzt nicht Sydney oder sonst was, sondern wirklich am A der Welt, ganz oben im Nordwesten.
Im Dschungelcamp.
Von Australien. Also Perth ist ja bekannt. Und von Perth sind das nochmal, glaube ich, 70, 80 Kilometer nochmal weiter in den Busch. So, dann musst du da eine Bude haben, musst dich ja akklimatisieren, Zeitumstellungen. Dann musst du, also es gibt nicht viele Unterkünfte da, das ist halt zwar touristisch ganz reizvoll, aber nicht richtig, nicht gut erschlossen. Das heißt, es waren eigentlich auch schon alle Unterkünfte weg, als ich geguckt habe. Das heißt, du hättest es dann irgendwie wieder 30, 50 Kilometer weiter was haben müssen, dann bist du natürlich auch weit von der Strecke weg und dann machen die eigentlich nur so Bed and Breakfast da. Das heißt, ich hätte dann auch natürlich auch mir, ne, mit Kochen und allem, ist ja alles, hätte ich alles gemacht. Musste ein Auto leihen, um da hin und her zu fahren und dann das ganze Gerödel auspacken und wieder einpacken, um weiterzufliegen nach Australien und
mitnehmen, ne?
Ja. So, hätte ich aber alles in Kauf genommen, dann habe ich mir am Ende gedacht, also weil ihr ja, was ich nicht wusste, im Intro gesagt habt, präsentiert bei Virik GmbH.
Tatsächlich, da arbeitest du, ne?
Da arbeite ich, ja.
Schöne Grüße.
Schöne Grüße an die Firma und an die Chefs.
Stimmt also, dass ihr ein Fitnessstudio im Laden habt? Ich hatte mal so
seit heute für uns offiziell eröffnet, ja.
Ich habe da mal ein
für Gerücht Mitarbeiter, gehört. Tut mir leid.
Ich weiß, hey,
das aber lass ihn gerade,
ja,
ich höre
genau.
Gerüchte zu Ende.
Also unsere Firmenleiter oder die Inhaber, die Brüder Wierig, sind zum Glück beide auch sehr sportbegeistert und verfolgen auch so ein bisschen, was ich mache und sind auch da interessiert. Und als ich mich qualifiziert habe, oder schon davor hieß es eigentlich, ja, wenn, dann, Ja, und die WM ist ja in Australien und kostet viel und so weiter. Und wir könnten uns vorstellen, da vielleicht eine Story draus zu machen, wo auch jetzt dieses Interview da die Tage war.
Ja.
Und wir würden dir vielleicht da finanziell ein bisschen was Unterstützung zukommen lassen. So, und den Rest habe ich mir gedacht, okay, also ich hatte kalkuliert, und da kommst du auch nicht groß drunter, so 5.500, 6.500 Euro in dem Bereich. Mit allem drum und dran, ne?
Ich hätte jetzt 10 gedacht.
Ich hätte auch mehr getippt.
Ja, das ist dann schon low budget, aber ne?
Ja. Aber ich glaube, man hat immer, wenn man, man hört ja die Summen meistens hier von Hawaii.
Ja, das ist,
und, ja, aber deswegen habe ich auch
den, ja, klar. Ja.
Dann habe ich aber noch mal ein bisschen weiter gedacht. Also ich habe kein Problem damit, alleine zu reisen. Habe ich auch schon oft gemacht. Mhm. Egal wohin und wie weit. Aber wie es der Teufel will, überschlägst du dich da. Musst da ins Krankenhaus.
Ja.
Das ist so eine Sache. Und wenn du dann da keinen vor Ort dabei hast, der dir was organisiert und regelt oder sonst was.
Da geht der Pressverfahren an.
Nee, mach ruhig weiter.
Dann,
für meinen Tubeless-Reifen.
Dann bist du unter Umständen aufgeschmissen, ne?
Ja, voll.
Und das ist so, das ist einfach zu weit weg, als dass du das Risiko, wenn das hier in Holland, Belgien ist und du musst vielleicht ins Krankenhaus, ne, dann ist einer in 2 Stunden zu dir gefahren.
Ja.
Aber ich habe jetzt keinen gefunden, der gesagt hat, ja, okay, geil, ich komme mit und supporte dich da, ne?
Hast du Jupp ja nicht gefragt?
Nee, vielleicht ist das Vartasia-Team ja interessiert. Also das war eigentlich für mich dann der Grund zu sagen, ich glaube, es ist eigentlich Quatsch, sowas. Das Risiko ist ja jetzt nicht riesig, ne? Aber oh, es ist da.
Nicht.
Es
sagt
ist da.
Ja, ja, definitiv.
Und dann hängst du da alleine in Australien und kannst sehen, wie du zurechtkommst.
Was höre ich raus? Wir sollen das medial begleiten.
Du fährst mit dem Peter, powered by Wierig, fährst du nach Australien dieses Jahr.
Ja.
Und machst Support.
Support ist kein Mord. Meine Cousine besuchen.
Das könnt ihr machen. Ich bin leider in die Ferien gebunden und ich will raus. So gerne ich da auch mal eine andere Reise.
Ich habe auch eine Erste-Hilfe-Ausbildung.
Tipptopp. Ja, aber wie gesagt, allein jetzt, das ist ja der Worst Case, aber allein so ganz weit vorher so Sachen bei so einer Renn- und Verpflegungsstelle für dich oder so, ne? So dieses klassische Race-Support,
das
bringt
dir
auch
dazu,
ungemein viel das Farben, ne?
Ja, ich habe mittlerweile, was ich da letztes Jahr bei dem Malheur bei der WM nicht hatte, mittlerweile habe ich auch einen Ersatzlaufradsatz. Das kommt natürlich alles dazu, das würde die Sache leichter machen. Aber das Rennen an sich, das kriege ich alles alleine hin. Aber es ist halt, die Gefahr ist mir einfach zu groß, dass ich dann da strande und dann habe ich ein Problem.
Wo ist nächstes Jahr die WM? Steht ja schon fest?
Ja, die ist in Frankreich. Reizt mich nicht so.
Weil, da sind wir doch bei den Zweiflern. Ja, je nachdem, vielleicht ein paar mehr schon, aber da ist doch auf jeden Fall die Logistik ein kleineres.
Ist mir zu bergig, das ist...
Stehen jetzt schon die Strecken fest?
Ja.
Das sind wir alle zu schwer für.
Ja, das ist eine reine Bergmeisterschaft, hätte ich fast gesagt. In 2 Jahren wiederum ist interessanter. Das fände ich ganz cool. Ist in Alula.
Liegt das neben Jayco?
Genau. Die Jayco ist die Hauptstadt. Von der Lula.
Ah, okay. Der Bürgermeister ist O'Connor.
Ja.
Nee, aber wo ist Alula? Ist.
Ja, das ist ja, was ist das? Oman-Rundfahrt?
Ich bin in arabischen
Staaten nicht so firm, aber genau, das ist da diese, die siehst ja immer die Aufnahmen, wenn da das Etappenrennen ist, von dieser Oase.
Stimmt, ja, klar,
da in dem Gebiet ist das.
Ja, aber okay, da hast du das gleiche.
Ist natürlich auch. Halbwegs weit weg, aber ich glaube, da würden noch ein paar Leute mitkommen. Also aus dem, ich glaube, dass hier die wenigsten, die sich qualifiziert haben, die ich vielleicht kenne, auch aus Deutschland, das wäre ja auch noch eine Sache, ne? Dass man sagt, man schließt sich zusammen mit dem einen, aber ich weiß noch keinen, der da hinfliegt.
Wie groß ist die Gravel Gang in Deutschland? Kennt man sich? Sind das immer die gleichen Gesichter? Ist das?
Ich hätte jetzt gerade noch ein paar Fragen, das kommt jetzt alles.
Ach, das hast du?
Zwischendurch.
Ja, dann schieß los.
Bekannte Gesichter, die da starten. Das wäre nämlich meine erste Frage gewesen.
Udo Bölz.
Ja, also ich fahre ja zu wenig Rennen, um jetzt da die ganze Szene gut zu kennen. Klar, Udo Bölz ist der Erste, der ihm einfällt. Sein Bruder Hardy Bölz fährt auch mit. Der ist aber nochmal, glaube ich, 3 oder 4 Jahre älter. Okay. Wenn nicht sogar 5, weiß ich nicht.
Aber auch stark?
Ja, in seiner Altersklasse. Also der war zum Beispiel bei dem Qualifikationsrennen hier in Falkenburg in seiner Klasse, boah, ich will nichts Falsches sagen, 2. oder 3.
Mhm.
Ja, ja. Ja, also es sind so 2, 3 Namen, die mir von früher von Mountainbike-Rennen oder auch von Cross-Rennen bekannt sind. Aber ich muss ehrlich gestehen, das sind jetzt nicht die ich vom Straßenrennen zum Beispiel kenne. Da ist keiner noch keiner da gelandet.
Welche Runde fährst du da? Wie lang ist die? Ist das eine Runde, die man im Kreis fährt, mehrere Runden oder ist das eine Runde?
Jetzt bei der EM, bei der kommenden?
Bei der EM, genau. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen auf die EM fokussieren.
Ja, das sind zwei Runden, knapp 50 Kilometer, also um die 100 Kilometer und ich glaube 1700, 1800 Höhenmeter.
Also theoretisch, zweiter Satz Reifen macht Sinn, falls es irgendwas passiert, kommst du nochmal irgendwo vorbei, wo deine Reifen stehen und du kannst die Laufräder wechseln.
Also wenn dann, also da kommen noch ein paar Leute mit, weil es ja eh um die Ecke ist auch und denen drücke ich dann Flaschen und weiß ich was und Laufräder in die Hand. Mhm. Zum Beispiel jetzt bei der Quali war es so, das ging unheimlich viel zickzack hin und her, rauf, runter. Du bist also an einer Stelle, hat sich die Strecke, oder an drei, vier Stellen hat sich die Strecke auch gekreuzt. Da wäre es also logistisch ganz einfach gewesen, da jemanden zu positionieren, der dann jede Runde an drei, vier Stellen hätte stehen können. So genau habe ich mir jetzt für die EM die Strecke nicht angeguckt. Da sind, glaube ich, nicht so viele Punkte, wo sich die Strecke doppelt. Aber trotzdem, du hast dann zwei, drei Depots, wo dann jemand natürlich sein kann und die wechseln kann, ja.
Ja. Welche Wertungsklassen gibt es? Ist das so, wie du eben gesagt hast, quasi in 5 Jahresschritten?
Ich fange mal vorne an. Es kommen natürlich erst die Profis.
Altersklasse egal.
Genau.
Profi, weil Profivertrag? Ne,
richtig, ja.
Also
Florian Vermeer, sage ich jetzt mal, als amtierenden Weltmeister und Co., ne?
Greg van Avermaet?
Retired? Der ist ja kein aktiver. Ja,
deswegen frage ich.
Fährt auch, ja.
Aber der zählt dann unter Profis oder zählt der Acker?
Nee, der ist Acker.
Okay, und dann.
Also der hat ja keinen Vertrag mehr.
Und hier so diese holländischen Gravel-Mafia? Die sind ja auch eigentlich alle so.
Weiß ich ehrlich
gesagt. Also, ich würde
nicht
sagen, die starten als Profis, mein Bauchgefühl, aber.
Weiß ich nicht, ob die in die Profis sind, bin ich überfragt.
Okay.
Also, ne, da fängt es an mit den Profis, dann kommt die Elite 19 bis 34.
Mhm.
Also, jetzt sage ich mal A-Klasse vergleichbar, ne? Hauptklasse. Und dann ab 35 kommen dann die Altersklassen. 35 bis 40, 41 und so weiter. Immer fünf Jahre zusammen.
5er-Schritt.
Genau.
Jupp, warte ein Jahr, dann können wir zusammenfahren nächstes Jahr.
Ja. Du bist immer hinter mir.
Sowohl Alter als auch im Rennen.
Hast du dich auf diese giftigen Anstiege da bei dieser legendären Mountainbike-Strecke in der Wallonie? Ist es ja
in Ardennen.
Ist in Ardennen?
Ja.
Hast du dich da speziell vorbereitet? Weil ich weiß, dass ich ein Training oder zwei Trainings mal mit dir gefahren bin und da wurde jeder Anstieg hochgezogen wie Jack, weil du da, glaube ich, das war vor der Quali, weil du gesagt hast, da kommt ein Anstieg nach dem anderen und dann sind wir kreuz und quer gefahren. Wir sind nur Anstiege hier gefahren im Umkreis. Hast du da auch wieder irgendwie sowas Spezielles dir vorgenommen?
Ja, wie eben ja schon gesagt, das ist so meine Art von Trainingsplan, ne? Dass ich, also die Strecke habe ich mir jetzt noch nicht genau reingezogen, aber von den Beschreibungen her habe ich schon gehört, dass da auch viele giftige Anstiege sind, vielleicht ein bisschen länger als jetzt bei der Quali, aber dementsprechend werde ich dann auch so in den Wochen davor, eigentlich geht das jetzt so langsam los, ne? Es sind jetzt glaube ich noch 7 oder 8 Wochen, werde ich dann vermehrt so 1-2 Minuten Intervalle sind es ja dann, wenn man es so ausdrücken will, vermehrt reinpacken, ja.
Welches Fahrrad fährst du?
Ich fahre ein Cervelo Aspero 5. Mit einer 1x12 SRAM Force Gruppe und DT Swiss Laufrädern seit neuestem. Vielen Dank an die Firma. Und also standardmäßig sind da Reserve Laufräder drin. Das ist also One-By-Setup ist eigentlich im Gravel-Sport, sage ich mal, zu 90% mittlerweile angekommen.
Wie groß ist dein Kettenblatt?
Klein. Also vorne habe ich 40 und Kassette ist 10 bis 44. Das heißt aber, also 40, 10 habe ich hin als größte Übersetzung. Viel schneller wirst du beim Gravel nicht. Also da kann ich, wenn ich auf der Straße, kannst du es ja leicht testen oder meine Abfahrt runter so bis 55, 58 kannst du schon noch mit 90, 100 Umdrehungen gut mittreten. Und viel schneller wirst du, dann lässt du laufen.
Was für Reifen? Wie breit?
45 mm.
Wir sind noch gerade bei den Sachen.
Ja, ich habe doch die Fragen.
Ich übergebe das Wort an Jupp.
Jetzt habe ich nicht zugehört.
Nee, ich wollte erst mal wissen, hast du irgendeine Modifikation am Rad für die EM speziell, die du sonst nicht hast? Also diese zum Beispiel Felgen-Inlays, fährst du die auch so im Training oder sind das schon Modifikationen, die du nur bei der EM hast?
Also ich habe mittlerweile wieder ganz Abstand davon genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass durch diese Airliner die Milch nicht so gut sich im Reifen verteilt wie ohne. Was natürlich dann als Konsequenz bedeutet, wenn du mal ein Loch oder einen Riss drin hast, dass nicht genug Milch in kurzer Zeit an die Stelle kommt, um abzudichten. Ich glaube, dass der Airliner das ein bisschen behindert. Deswegen fahre ich die gar nicht mehr. Aber um auf die Frage zu kommen, nein. Also ich fahre das Rad so durchgehend genau gleich.
Jetzt kommen die Reifen. Vizi, hör gut zu.
Ich höre gut zu.
Was für Reifen fährst du? Und hast du da eventuell auch verschiedene Reifen? Sprich, wenn es jetzt staubtrocken ist und du weißt, es ist jetzt die nächsten 5 Wochen hat es nicht geregnet, ist es staubtrocken. Packst du dann einen anderen Reifen drauf oder fährst, oder es regnet jetzt, ist total schlammig, da wechselst du dann oder fährst du einen Reifen und wie viel Bar tust du rein?
Also ich habe jetzt über die paar Jahre, wo ich das mache, ein paar Reifen ausprobiert und bin, also Schwalbe macht, darf man hier nennen,
alles,
hier darf
man alles sagen.
Schwalbe macht super frei. Reifen, ich hatte aber,
jetzt
sagen wir mal
auch
einfach,
wieder Leute mit Stirnrunzeln.
Ja, ich, im Gelände, also Straße, Schwalbe ist nicht mein Fall, egal. Aber ich hatte da irgendwie, vielleicht hatte ich einfach nur Pech. Mhm. Dann habe ich Conti probiert, habe ich auch für mein Gefühl zu oft platt gefahren. Mittlerweile, es gibt ja die Seite Bicycle Rolling Resistance. Ich weiß nicht, ob, also viele Leute werden das kennen,
ja.
Die alle Reifen, ob jetzt Straße, Rennrad, Gravel, Mountainbike, auf Pannensicherheit, auf Nasshaftung, Gewicht und so weiter, Rollwiderstand
ja, genau.
Getestet werden. Und ich habe dann gesagt, okay, jetzt probierst du einfach mal was ganz anderes aus, als außer Mainstream wie Conti und Schwalbe. Und bin dann, und das fahre ich jetzt auch seit, ja, eigentlich schon das ganze Jahr, bei Tufo gelandet.
Tschechischer Hersteller.
Ja.
Mit dem sogenannten Tufo-Band. Das waren die einzigen Felgen, die ich mal geklebt habe.
Der ist sowohl vom Gewicht als auch vom Rollwiderstand als auch von der Nasshaftung nicht viel schlechter, teilweise sogar besser als die beiden zuerst genannten. Und ja, ich muss sagen, auch da habe ich schon einen kaputt gekriegt. Okay, das passiert aber einfach in dem Sport, aber ich bin damit sehr zufrieden. Und habe da, es gibt im Prinzip immer so die drei Varianten, die Semi-Slicks oder fast Voll-Slicks, die so an der Seite ein paar Noppen haben. Das ist bei allen Herstellern gleich. Das ist so eine dreigeteilte Range eigentlich bei allen. Dann gibt es diesen mittleren, wo so ja, ein bisschen größere Noppen schon sind und vielleicht ein diamantiertes Profil in der Lauffläche. Und dann gibt es halt die für schlechtes Wetter Matsch, also mit richtig fast Mountainbike-Stollen. Mhm. Und ich habe eigentlich immer die mittlere Variante für mich als am besten empfunden. Wenn es sich jetzt so darstellen sollte, also auch von Tufo gibt es diese drei Kategorien, wenn es sich so darstellen oder ergeben sollte, dass es 3 Wochen am Stück nur regnet vor der EM, dann werde ich den Reifen tatsächlich dann auch gegen den mehr profilierten tauschen. Ansonsten lasse ich den drauf, den ich habe. Das ist eigentlich so die eierlegende Wollmilchsau. Kann eigentlich, der rollt sehr gut, der hat ein bisschen Grip. In Kurven, geradeaus läuft er gut. Also den würde ich drauf lassen und keine Änderung vornehmen.
Bar?
Hängt auch so ein bisschen, also ich werde mir die Strecke, ich fahre einen Tag vorher hin und dann werde ich mir die Strecke mal angucken. Es kommt so ein bisschen drauf an, was sind da jetzt für Klötze drin, ne? Dicke Wurzeln oder dicke Felsbrocken, das ist ja alles möglich. Ne? Wenn das nur, sag ich mal, Champagne Gravel ist, was nicht der Fall sein wird, das weiß ich, dann fahre ich so vorne 1,3 bis 1,4, hinten 1,4, 1,5. Wenn der Untergrund ein bisschen rauer ist, wovon ich ausgehe, dann musst du natürlich mehr fahren, dann springst du zwar mehr, aber du hast halt nicht so die Durchschläge. Ich bin bei der Quali zum Beispiel, wo auch ein sehr gemixter Untergrund war, bin ich vorne 1,4, hinten 1,5 gefahren.
Reifenbreite hast du dann?
45 mm.
45 mm. Ich nehme mal kurz den Daniel dran, der zeigt auf.
Danke. Zu den Kurven, sagst du mit dem mehr Grip. Unterschied zur Straße und zum Schotteruntergrund. Ich meine, Straße hast du über deine gefühlten 100 Jahre Kurven fahren. Macht dir, glaube ich, keiner was vor. Aber da hat man ja ein Gefühl, geht der Reifen nicht. Ist das auf Schotter komplett anders? Fühlt man das auch? Wo sind die Unterschiede?
Du hast eine andere Fahrtechnik auf Schotter. Ne? Also auf der Straße lehnst du dich ja relativ weit in die Kurve rein, bis du weißt, okay, hier ist jetzt irgendwo die Haftgrenze. Dasselbe, diese Haftgrenze hast du natürlich auf Schotter auch, die natürlich viel, viel früher kommt, die du aber ein bisschen dadurch umgehen kannst, dass du dein Rad, sag mal, du fährst jetzt eine Linkskurve, dann lehnst du eher den Körper nach links und versuchst, das Rad aufrecht zu lassen. Ja. Selbe natürlich bei einer Rechtskurve. Also möglichst wenig Winkel in das Rad selber bringen. Dann merkst du schon, du rutschst natürlich über Vorderrad und Hinterrad, schmierst du so langsam ab, das hast du aber ein Gefühl für. Mhm. Aber was du nicht machen solltest, auf losem Untergrund dich in die Kurve reinlegen, also das Rad dann auch runterdrücken, das funktioniert nicht so gut.
Okay. Was ich so von den Downhillern kenne, wenn die Trails fahren, wenn ich das richtig verstanden habe, die bleiben fast gerade auf dem Rad und drücken nur das Rad runter. Hast du das auch? Ist das
ja,
richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich mal in die Verlegenheit komme, einen Downhill-Weltcup zu gucken, dann fällt mir das auch auf, ja.
Dass die quasi den Körper mehr oder weniger aufrecht halten, in manchen Kurven, ne? Und dann
vielleicht, ja, also ich könnte das jetzt nicht 100% belegen, weil die haben ja auch viele überhöhte Kurven, ne? Und dann musst du es natürlich so machen.
Ja.
Also dann hast du ja auch.
Steilkurven.
Ja.
Ja.
Nee, aber das ist auch eine der Hauptsturzursachen bei Gravelrennen. Also in jeder Kurve, in jeder Schotterkurve holen sich viele Leute blutige Ellbogen und Knie. Das ist einfach, der Grenzbereich ist halt schwieriger einzuschätzen als auf der Straße. Ne?
Okay, auch trotz Erfahrung. Also das ist einfach, weil es loser Untergrund ist.
Ja, ich versuche halt schon ein bisschen defensiver ranzugehen. Also flott, aber defensiv. Ne? Und manche sind halt, ja, weißt ja selber, ne? Wenn du im Wettkampfrausch bist, dann denkst du manchmal nicht so richtig nach.
Ja. Über den Start haben wir eben schon gesprochen. Hätte ich jetzt auch gefragt, vorne mitfahren ist ja unumgänglich, ne? Also man braucht da nicht nach Watt fahren, wissen wir von unseren Jedermannrennen auch. Fahr mit und du weißt, es wird irgendwann automatisch langsamer, ne? Mit den 600 Watt, die da gestartet werden, da fährt kein Mensch über die ganze Distanz. Ist dann auch der Plan, so eine haberle Startattacke, dann mit vorne raus, möglichst schnell, dass man unter sich bleibt, ist, um aus dem Gewusel rauszukommen, oder wie ist der Plan für den Start?
Also der Start von der Strecke her wird so aussehen, auch so 300, 400 Meter durch den Ort und dann geht es eine richtige Scheißwand hoch und zwar die Côte de Saint-Range, die ist auch bei Lüttich-Bastogne gefahren wird. Das ist also die Startrampe, die ist so 1,2, 1,3 mit 12-15%.
Auf Asphalt?
Ja. Das heißt, da fährst du unweigerlich, wenn du... Also es ist jetzt nicht leichter, sich vorne an die Spitze zu setzen, traue ich mir auch nicht zu, aber ich will schon sehen, dass du so unter den ersten 12, 15, 20 maximal oben ankommst auf der Kuppe, weil alles andere macht keinen Sinn, dann holst du die ersten nämlich nicht mehr ein, die drücken dann ja schon weiter und werden irgendwann natürlich langsamer, aber Startattacke, glaube ich, wäre dumm.
Essenstechnisch, was nimmst du da mit? Packst du da einfach nur zwei große Flaschen voll mit Kohlenhydrate rein, weil man gar nicht irgendwie die Hände dafür hat, mal großen Gel aufzumachen oder ein Riegel wahrscheinlich undenkbar?
Das habe ich mir aber nicht, sagen wir mal, am eigenen Leib getestet, sondern ich habe einfach geguckt, was führen sich gute Elitefahrer oder Profifahrer heutzutage zu. Und da sind wir mittlerweile bei 120, 130, 140 Gramm pro Stunde. Ja. Ich habe es einfach probiert. Manche können das ja auch nicht vertragen, so viel. Ne? Mir macht das nichts. Ich sehe zu, dass ich im Wettkampf so um die 100, 110 Gramm pro Stunde habe. Das in Form von, in der Flasche. Klar, ich nehme normalerweise zwei große Flaschen mit. Hier bei dem Rennen werde ich es vielleicht anders machen, dass ich entweder nur eine oder vielleicht zwei kleine Flaschen mitnehme, weil es einfach zu viel Gewicht ist da, die ersten anderthalb Kilometer, diese Wand hoch. Ne? Ich glaube schon, dass da ein halbes Kilo mehr oder weniger sich auch, das sind dann
bemerkbar
auch
macht,
5, 8, 10 Watt, ne, die du sparen kannst. Da gebe ich dann lieber den Jungs, die mitkommen, eine Flasche und wechsle relativ früh oder lass mir eine neue Flasche angeben. Gels, um nicht die Tüten da aufreißen zu müssen im Gelände. Es gibt ja diese, ich nenne es mal, diese Gummiflakons, ne? Also Läufer haben das auch gerne mal dabei.
Die Zahnpastatuben in groß.
Ja, genau, die so aus so schwabbeligem Gummi sind, wo vorne dann wie beim Camelback so ein...
Wie so eine kleine Trinkblase.
Genau. Da habe ich zwei Stück von. Da gehen jeweils zwei große Gels rein. Ich glaube, 150 Milliliter passt in eins. Und da ist, wie gesagt, wie bei einem Camelback so ein Ventil-Mundstück dran. Das heißt, das sifft auch nicht raus. Das ist optimal. Ne? Da musst du nichts aufreißen und du hast zwei Gels in einem so einem Ding. Und das zusammen rechne ich mir vorher halt so aus, dass ich, das Rennen wird wahrscheinlich so 3,5 Stunden sein, dass ich dann so etwa 400 Gramm Kohlenhydrate dabei habe.
Das ist viel, gut für
mich. Holst du dann noch unterwegs was außer die Flaschen?
Nee. Nee. Also
das Gel hast du dann hinten in der Rückentasche oder hast du auch so eine Gravelhose, wo man das in der Seite reinschieben kann?
Nee, ich habe es in der Trikottasche. Ganz normal, ja.
Dann noch so eine Sache, dieses Aero-Game.
Ja.
Bringt das wirklich was oder ist das auch Style? Also, dass man jetzt auch im Gravel Hochprofil fährt und natürlich auch Aero-Helm und sind halt nachher irgendwie dann 10-mal ein halbes Prozent finden und ich habe dann 5% gespart, oder?
Nee, das bringt auf jeden Fall was, weil, also du musst mal sehen, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die selbst wir alten Opas über die Distanz fahren, und da reden wir halt von teilweise unwegsamem Gelände und nicht glatter Straße, also wir fahren auch je nach, also Quali, Rennen und WM, liegt immer so auf einem Niveau, 30er, 32, 33er Schnitt sind wir bei der letzten WM gefahren. Boah.
Und dann auf 3000 Höhenmeter, was haben die 100 Kilometer?
Das waren knapp zwei letztes Mal.
Übel.
Ja, und das, da sind ja viele Anstiege bei, da bringt Aero nichts, das wissen wir. Aber da sind halt auch, sagen wir, die flachen oder leichten Anstiege oder auch Abfahrten, da fährst du halt auch deine 40, 45, 48, 50 Sachen. Ne? Und auf jeden Fall bringt das was, ja.
Ja. Was wäre für dich ein Erfolg?
Top 10.
Top 10 ist Ziel und da wärst du super happy mit.
Also ich war jetzt bei der letzten Quali und auch in dem Jahr davor bei der Quali war ich jeweils Dritter. Und jetzt muss man dazu sagen, dass hier so im Benelux-Raum und Deutschland, wie es auch im Straßen- und im Profisport und überall ist, ist schon die Dichte am höchsten von guten Fahrern. Das heißt, wenn ich bei der Quali, wo fast nur Holländer, Belgier, Franzosen am Start sind, Dritter werde, dann kommen da noch ein paar Italiener, ein paar Spanier dabei. Dann wird es, glaube ich, langsam dünn. So. Und dann, das wäre so auszurechnen, dass ich, wenn alles gut läuft, die Beine so sind und keine Defekt, dann könnte Top 10 drin sein. Und das wäre auch das, was, also Top 20 wäre schon gut, Top 10 wäre Wunsch und alles darüber wäre dann die berühmte Kirsche.
Wir können ja ein bisschen Druck aufbauen. Also wir haben ja schon ein Weltmeistertrikot hier an der Wand. Da fehlt noch ein Europameistertrikot, fällt mir gerade.
Ja, es ist ja auch schön, ne, das Trikot.
Ist das genau, also auch wie im Profis, dieses Blau, Weiß?
Schön. Doch, ja. Aber es ist Udo Bölz am Start. Und
der wird das Ding machen, meinst du?
Da würde ich viel drauf setzen, aber eine schlechte Quote haben. Weil alle auf ihn setzen.
Wenn es Material hält. Ne?
Jetzt mal ganz komplett kein Altersgefühl. Der ist deine Altersklasse?
Ein Jahr jünger.
Sind die Tour-Leute von 97 schon in dem Alter? Also, wo ist die Zeit hin? Oh Gott.
Wahnsinn, ja. Eine Frage habe ich noch. WM-Titel, EM-Titel. Jetzt gibt es natürlich ein paar Kritiker, die sowas wahrscheinlich auch nie geholt haben oder sowas, aber sagen,
die meisten
ja,
wahrscheinlich
die
nicht.
Die meisten. Und sagen dann, ja, aber WM und EM, das ist ja auch jetzt ein Titel, gibt es nur einmal. Jetzt machen sie da was Neues und tragen das auch. Wie siehst du das vom Standing her? Weil gibt nur einen Weltmeister, Punkt, ne? Und wenn dann hier unser Weltmeister, der ist ja dann auch in diesem Trikot da mal rumgefahren und da gibt es ja richtig Lack und Hass und keine Ahnung was, ne? Ich meine, jetzt ganz nüchtern betrachtet, lass doch, wenn der Trikot schön findet, lass ihn da tragen, ist er, ne? Hast du einen glücklichen Mensch mehr auf der Welt, der keinem wehtut damit? Aber es gibt ja dann auch Leute, die sehen das anders. Wie siehst du es?
Mit einem Weltmeistertrikot rumzufahren, meinst du jetzt?
Ja, grundsätzlich. Wir haben ja die Weltmeisterschaft jetzt im Gravel oder auf der Straße. Und dann gab es ja damals zum Beispiel Christian Müller.
Da
hängt er, genau. Der hat ja damals für Merkur Druck das Jedermann-Weltmeistertrikot.
Ich glaube auch in Australien, kann das sein?
Er war zumindest mal da. Oder hat es da verteidigt oder so. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt tragen die schon jeder meiner Weltmeister-Sachen. Blödsinn. So, Die sagen halt, es gibt einen, das ist jetzt in dem Fall Pogacar und dann alles andere wäre halt.
Aber das ist so eine Disziplinfrage jetzt. Dann könnte ja Mountainbike, dürfte ja, wenn Gravel ist ja eine eigene Disziplin, dann könnte es ja auch kein Mountainbike-Weltmeister geben nach der Logik.
Nein, es gibt ja da auch eine Gravel-WM, Florian Vermersch oder EM. Ja. Der gewinnt das, aber jetzt gibt es ja aber noch Unterkategorien, ach, bis jedermann ach,
die AKs,
und Lizenz und
die
alles,
AKs.
Genau.
Ja.
Nee, also man muss ja schon sehen, das heißt ja nicht umsonst Welt- oder Europameisterschaft, da kommen dann aus den verschiedenen Altersklassen die Besten der Welt zusammen, die sich auch vorher gründlich vorbereitet haben und in mindestens einem schweren Rennen qualifizieren mussten. Es ist ja letztendlich, ich sag's mal ganz überspitzt, nichts anderes als ein Pogi in seiner Kategorie. Mhm. Mit den Leuten, mit denen er sich rumschlagen muss, muss ich mich altersmäßig mit meinen Konkurrenten rumschlagen. Und auch da wird ja von der Vorbereitung, vom Training und was wir eben alles angesprochen haben, alles was drum und dran und Material und so weiter, wird ja natürlich nicht so professionell wie bei einem Pro-Tour-Team, aber in dem möglichen Rahmen auch alles professionell vorbereitet, trainiert. Und von daher ist das natürlich von der absoluten Leistung, die da am Ende auf dem Pedal ankommt, eine ganz andere. Aber innerhalb der Kategorie, mit denen man sich da misst, ist es eigentlich gleichwertig.
Also klar, ne? Der in der Kategorie gewinnt, ist der Beste Europas in diesem Jahr in der Altersklasse.
Und es steht ja jedem frei, es zu versuchen, sich da zu qualifizieren.
Ja,
also
ist ja auch keiner ausgeschlossen, die meckern, werden es wahrscheinlich nicht schaffen.
Aber zu ganz kurz, wenn du mir 2 Minuten gibst, kompletter, wer ist denn jetzt, Plot-Twist?
Exkurs
zum Thema, wie sehen Leute, wenn Leute wie du und ich sich ein Weltmeistertrikot kaufen und es im normalen Straßenverkehr tragen würden beim Fahrradfahren, ist ja die gängige Praxis, sowas macht man nicht, das kriegt man verliehen, ne? Der Radsport sehr traditionell ausgerüstet, das ist ja eher Beleidigung, bla bla bla. Ich bin vor 4 Wochen, bin ich eine RTF gefahren mit unserem Weltmeister und mit ein paar anderen Jungs. Ich versuche keinen Namen und keine Teams zu nennen, damit ich weiß nicht, ob er genannt werden möchte. Auf jeden Fall, wir fuhren und irgendwie wurde das ein bisschen selektiver. 3, ich nenne es mal Fremde, die nicht zu uns gehörten, fuhren mit und wir fuhren auch das Jahrbachtal wieder hoch und auf einmal eine Person nahm im Warnbachtal das Zepter in die Hand. Ich gucke kurz auf die Uhr, irgendwie 53 km/h, ich war in 5. Position, Augen quer ohne Ende. Wir biegen rechts einen Anstieg hoch. Ich dachte, du Scheiße, was ist denn jetzt hier los? Ab da war es dann ruhiger und also immer noch mit Zug auf dem Pedal, aber der hat schon gezeigt, so Jungs, also wenn ihr spielen wollt, mache ich euch hier komplett, aber total nett, ne? Wir sind die RTF dann gefahren, ein bisschen, man fing irgendwann an zu quatschen, das war total nett und irgendwann hat er mich dann gefragt, sag mal, warum heißt der denn Weltmeister? Ich sagte, ja, weil der mal mit einem Temu Quickstep Weltmeister-Ornat beim Training aufgetaucht ist und ja, was gibt's denn Schlimmeres als das, ne? Und da hast du halt den Ruf bei uns weg und er hat's halt durch seine Persönlichkeit gemacht, dass er aus der Schmach, die wir ihm eigentlich damit aufrufen, hat dann eine Marke kreiert, im kleinen Rahmen, ne? Also er hat einen geilen Judo-Move daraus gemacht, um es mal so zu sagen. Und er sagte mir dann so, ja, aber ist doch eigentlich total toll, wenn die Leute sich Trikots kaufen von Leuten, also ich glaube, das müsste Sagan oder Alaf, ich glaube, Sagan müsste das gewesen sein bei Quickstep mit dem Weltmeister-Trikot. Wenn man die Leute toll findet, nicht Sagan, Alaphilippe?
Sagan war nicht bei Quickstep.
Du hast vollkommen recht, das war Bora. Dann war es Alaphilippe, müsste Bora gehen. Ich meine, es war Bora. Nicht, dass der nicht Bora, Quickstep, eins von beiden hat er, egal. Schwarze Hose, weißes Weltmeister-Trikot und von Temu, das ist wichtig. Auf jeden Fall sagte die Person dann so, ja, ist doch total toll, wenn die Leute sich so Trikots kaufen. Ist ja beim Fußball nichts anderes. Wenn ich FC-Fan bin, ziehe ich ein FC-Trikot an, wenn ich Schalke-Fan bin und überall, nur beim Fahrradfahren ist es, klar, Weltmeister was Besonderes, aber auch selbst Profi-Trikots, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Bora-Ornat ankäme, würde ich auch mehr doofe Sprüche bekommen als, ach cool, du bist Fan von der Mannschaft und bla bla bla. Das war's dann. Auf jeden Fall vorbei und irgendwann so, wer war das denn, der Typ? Ne? Dann irgendwann geschrieben und abends dann mit einem Bekannten, der mitgefahren ist, geschrieben. Also, du weißt schon, mit wem wir heute gefahren sind. Ne? Und dann hat er mir den Namen, ich habe den Namen noch nie gehört, den Namen mal bei Google eingegeben. Der junge Mann hatte einen Wikipedia-Eintrag und war einfach mal Bahnweltmeister. Also der war richtiger Weltmeister. Ja,
darf aber auf der Straße nicht fahren, das Trikot.
Ist auch ein paar Jahre her. Er fährt, glaube ich, auch nicht mehr so aktiv, obwohl er noch ohne Ende Druck hatte. Total der sympathische Typ. Und aber was ich da, also das war einer, der Weltmeister war. Und der sagt, lass ihn doch anziehen, was er will, ist doch scheißegal. Also die Seite gibt es auch an der. Mhm. Fand ich sehr, sehr nett.
Also was, ein Satz dazu, was Trikot, Profi-Trikots oder auch Titel-Trikots angeht, das hat sich auch, haben wir anfangs ja drüber geredet, Radsport-Community als großes Ganzes auch sehr geändert. Also vor 12, 15, 20 Jahren von mir aus, da war es, da war man neidisch, wenn einer ein tolles, aktuelles, neues Profi-Trikot anhatte. Siehst du heute ja fast gar nicht mehr. Ne? Mhm. Heute gibt es dann PNS und alles muss in Pastellfarben sein und oder Bieler oder sonst was. Aber wenn jetzt heutzutage einer mit einem Profi-Trikot ankommt, das passt nicht mehr in die Zeit.
Ich würde sagen, langsam geht's wieder. Ich glaube, wir haben den Boden. Wir sind am Steigen. Also quasi die Aktie ist ganz unten gewesen. Ich glaube, langsam ein bisschen so. Also, vereinzelt sieht man doch hier und da mal.
Du kriegst ja dann auch oft dumme Sprüche, ne? Und die Leute labern, ne? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Also was haben die weniger dadurch, wenn du es trägst? Nichts. Ja. Und wir kennen ja auch die Story nicht dahinter, ne? Als ich zum Beispiel die Rom-Tour Bikepacking gemacht habe mit meiner Frau, da wurden wir in Rom empfangen. Ich habe das Malia Rosa bekommen, meine Frau das Blaue, das Bergtrikot, weil an ihrem Geburtstag sind wir den St. Bernhard hoch und der Freund von meiner Schwester, der arbeitet bei der Gazzetta dello Sport. Das heißt, der hat das dann von der Firma Originale, auch keine Replikas, Originale uns mitgebracht. Und als wir dann in Rom angekommen sind, haben sie die uns dann mit einer Flasche Prosecco feierlich verliehen. So, jetzt bist du natürlich stolz, weil du die Fahrt gemacht hast, weil du den Berg hochgekommen bist. Jetzt fährst du hier. Da ist ja Geschichte oder Emotion.
Ja, deswegen lässt es ja nicht im Schrank liegen.
Ja, fährst du hier dieses Trikot und dann kommt der erste doof. Ja, Junge, der ist aber nicht der, ne? Und fängt an zu meckern.
Hast du die Giro gewonnen?
Ja. Was soll das denn? So was dreh ich mir aber nicht, ne? So, dann gibt es ja auch die sehr, ja, wie soll ich sagen, militant sind da in dieser Hinsicht, ne? Und labern dann einen Müll.
Aber ist das nicht gerade gut, dass wir und diesen Hip, also diesen Mode-Radsport jetzt haben, dass genau diese alten Meinungen so ein bisschen, also das vielleicht dem neuen
verwässern.
Rad, der seine normalen
aber,
Klamotten trägt,
aber das dann einfach wissen die Leute das gar nicht. Und wenn du dich dann, glaube ich, mit denen auch hinsetzen würdest und sagst, pass mal auf, ne? Also das Trikot, ich habe mir das nicht irgendwo bei Amazon bestellt.
Aber selbst
das
wenn.
Ich von der Gazzetta selber, bla bla. Nee, aber wenn du den Leuten dann diese Story erzählst, dann kommt, ach so, ja gut, ja dann, wo du denkst, ja, dann überleg doch mal, bevor du unwissend irgendwas raushaust, frag doch erst mal nach.
Ja, aber selbst wenn du es dir gekauft hättest, weil du den Giro geil findest und das
ja, auch
also ganz im Ernst.
Ja, ja, da trage ich auch ein Sonnenhütchen, was rote Punkte hat, ein weißes.
Zum Beispiel, genau, ne? Das hat auch keiner, hast du Bergtrikot gewonnen.
Ja.
Wobei, so ein T-Shirt hätte ich gern, so, finde ich geil, so ein rot-weiß gepunktetes T-Shirt.
Habe ich, glaube ich, damals bei der Tour. Geil. Aber ja, so hast du die Leute, ne, die dann, aber gut, ich finde es auch schön, also es ist eine Veranstaltung, wo du Leute animierst, Sport zu machen, wo man sich battelt, auch im hohen Alter, ne? Also jetzt nicht falsch verstehen, aber viele hören ja dann irgendwo mit, sage ich jetzt mal, aktiven, richtig aktiven Sport, der Normalo mit 30, spätestens 40 irgendwann auf. Du hast noch was länger betrieben, aber ist ja schön, dass du, finde ich auch immer bewundernswert, wenn du dann irgendwo auch diese Lizenzrennen, Masters 3, Masters 4 und dann kommen da irgendwelche jungen Burschis, die dann gerade in diese AK reinrutschen und sagen, ach komm, dann fahre ich mal damit, ich kann jetzt Lizenz hier fahren. Zeige ich den Jungs mal, wo es lang geht, ne? Gewinne ich auch mal ein Rennen. Ne? Und dann siehst du die da hinten sterben, weil die einfach alle, die da irgendwie 50, 60 sind und dann immer noch fahren, die wollen nicht wirklich, die können es, die fahren immer noch, weil sie fit sind und weil sie es einfach technisch können und genau wissen, wann sie wo sind. Und dann siehst du, gehst die Ausreißergruppe und der junge Bursche ist nicht dabei. Und dann fragst du nachher wieder, woran haltet ihr den? Ja, da war gerade hier und da und dann waren die auch schon. Aber
der hat reißen lassen.
Aber das kannst du doch alleine noch zufahren, so eine Lücke, oder? Und ja, da geht es nämlich richtig zur Sache.
Aber das ist ein Rad. Also ich glaube, das Rad, wahrscheinlich trainiert der Fahrradfahrer noch zu viel alleine. Zu wenig mannschaftssportdienlich. Einem Kreisliga C-Fußballer sonntags morgens, der 18 ist, sagt ja auch, geht ja auch keiner hin und sagt, Junge, mit der Bundesliga, das wird doch nichts mehr. Lass es doch sein. Bleib doch liegen. Nein, der steht jeden Sonntag am Fußballplatz und spielt da Kacke zusammen und meckert gegen Schiri und das finden alle toll.
Ja, was die meisten unterschätzen, um bei dem Beispiel zu bleiben, junge Alte gegen alte Alte, die das schon, weiß ich, wie lange machen, die Komponente Erfahrung
gerade bei so leichten bis mittelschweren Rennen, die zwar natürlich sauschnell sind, aber da spielt ja auch Auge und Erfahrung und Taktik eine Riesenrolle. Ne? Da kannst du 30 Watt pro Kilo weniger haben, dann fährst du den doch noch um die Ohren. Das wissen die ja nicht, weil sie es nie gelernt haben. Also die reine Power ist halt, das wissen wir alle, nicht entscheidend.
Und das ist ja auch das Paradox. Ich weiß immer noch, wir haben da auch mal ganz früher gequatscht, weil ich da auch ganz schnell auf diesem Trichter war. Je weniger, umso besser, ne? Wenn du vorne mit ankommst. Ne? Klar, jetzt nicht komplett rausnehmen und letzter werden und möglichst wenig Watt. Aber ich kenne ja die Leute, die dann irgendwie Platz 10, 15 reingekommen sind, direkt auf dem Tacho. Boah, ich habe 320 NP. Also NP ist ja mal wichtig, weil du da mehr hast, ne? Boah, ich habe 320.
Das ist der einzige Grund.
Ja, genau. Ich habe 320 NP. Und dann denkst du so, guckst mal auf dein Tacho und denkst, ich habe 260.
Bin ich jetzt schlechter?
Und ich war Fünfter. Und du warst 15. Und da denke ich mir so, das ist ja eigentlich ein schlechtes Aushängeschild für dich selber, wenn du so viel Watt, wo du denkst, wie viel hast du denn verdammt nochmal vergeudet in diesem Rennen?
Ja.
Liegt es daran, dass du keine Rennintelligenz hast, dass du strohdoof Fahrrad fährst? Liegt das daran, dass du keine Technik hast, dass du dein Fahrrad um die Kurven trägst?
Das rollt schlechter.
Liegt das daran, dass dein Fahrrad vielleicht 15 Kilo wiegt?
Ja, und schlechte Reifen.
Oder du 15 Kilo zu viel? Also das sind ja alles so Zeichen, wo irgendwas stimmt bei dir nicht. Das wäre ja so wie, du fährst ein Rennen mit dem Auto. Boah, ich habe 50 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Ja, und der Sieger, ja, ich nur 30. Aber ich stelle noch eine These auf. Ich glaube grundsätzlich, im Gegensatz zum Fußball, beim Radsport gibt es einfach viel mehr, die sich zu wichtig nehmen.
Ich habe ja schon immer die Theorie, dass beim Fahrradfahren, jetzt auch da wieder durch die Mode, dass mehr Leute zusammenfahren, dass da auch mehr Communities geben und so, wird das ein bisschen weniger. Aber früher klassisch alleine trainieren oder nur spezielle Leute miteinander trainieren ist, wenn du bei einer Fußballmannschaft 11, 15 Leute bist oder so, hast du eine gewisse Hackordnung. Wenn du da in die Gruppe nicht reinpasst, trainierst du zweimal mit, da hast du keinen Bock mehr drauf. Dann gehst du da weg, weil du in der Gruppe nicht klarkommst oder die Gruppe dir Verständnis macht, dass du da nicht reinpasst. So, beim Fahrradfahren kannst du ja, ganz doof gesagt, du kannst das ganze Jahr alleine fahren und triffst dich dann beim Rennen und hast auf einmal einen Teamfahrer, den du zum ersten Mal triffst. So, und dann kommen halt Tennisspieler-Ego, Triathlon-Ego und der Fahrradfahr-Ego aufeinander, die alles immer nur allein gemacht haben. Ich glaube, das ist schwieriger, dass du Fahrradfahren kannst du alleine. Du kannst auch immer Fahrrad fahren. Geht ja schon los. Wir spielen dienstags und donnerstags 18 Uhr, wird am Platz getroffen, auf dem Platz, nicht erst da sein, sondern erstmal die geile Diskussion, da kannst du wahrscheinlich erinnern.
Ja.
Um 18 Uhr ist Training und wir treffen uns nicht um 18 Uhr erst, wenn dann die Leute um 18 Uhr erstmal in die Tasche kommen. Fahrradfahren, ja gut, ich kann heute nicht, weil heute hat Tante Hilde gesagt, dann fahre ich morgen früh. Dann fahre ich da. Du bist ja viel flexibler und viel mehr mit dir selbst beschäftigt als so gruppendynamisch. Fußball, Beispiel, Basketball ist Leiche, Eishockey, keine Ahnung. Meine These.
Ja, ich glaube schon, dass ich im Radsport speziell.
Ja, deswegen ja, weil der
viele
Platz,
zu wichtig
der Platz nehmen, ne? Ist für so Leute halt da. Die kriegen halt, ne, wenn diese wichtigen Leute alle in der Fußballmannschaft, überleg doch mal deine alte Fußballmannschaft. Da kommt da einer rein und sagt, ich habe etliche Kreisliga-A-Spiele gewonnen. Und er kann keinen Granball spielen. Der ist ja. Doch, übermorgen spielt er doch beim Nachbarverein.
Ja, weil der keinen Ball bekommen hat, dem wurde ja nicht mehr abgespielt.
Siehst du, und beim Fahrradfahren, er kann sich trotzdem anmelden, er kann trotzdem mitfahren. Er hat jedes Mal andere Gründe, warum es nicht geklappt hat. Aber ihm sagt ja keiner, hör mal zu, nee. Lass mal sein.
Peter, was sagst du dazu?
Ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie sich zu wichtig nehmen. Ich glaube halt einfach, dass die nicht weit genug über den Tellerrand hinaus gucken. Und welche, ja, geht dann schon in deine Richtung, welche Position sie in dem ganzen Radsportuniversum einnehmen, ne? Das höre ich zum Beispiel manchmal raus, wenn Leute zu mir sagen, Mann, warum bist du kein Profi geworden?
Auch in jedem Anspruch.
Ja. Ja, dann weiß ich genau, derjenige hat überhaupt keine Ahnung. Ich bin ein bisschen um die Rundstrecke geflitzt, war da auch nicht schlecht, aber das war, also ich bin ja auch mal versuchsweise ein paar größere Rennen gefahren, da hast du ja keine Chance. Das sind ja Welten zwischen Mittelklasse-Profis und einem Super-Amateur. Mhm. Und diesen Unterschied, den kriegen die gar nicht mit und die denken dann, und so denken die dann auch, gut, die fahren mit mir trainieren, denken, ah ja, der war ja mal ganz gut. Der hätte ja eigentlich Profi sein können und dadurch meinen die, sie wären auch gute Radfahrer. Die können, also ich habe da so ein paar spezielle Leute im Kopf, die werde ich natürlich nicht nennen, aber die können gar nichts auf dem Rad.
Hier alles?
Nee.
Aber Peter, so eine flache Tour de France-Etappe könntest du doch auch noch mitfahren. Das ist auch immer so.
Wobei, da bin ich, ich verstehe dein Take.
Vor ein paar Jahren hätte ich ja gesagt.
Aber flach bin ich mittlerweile.
Da fährst du ja mit 180 Watt im Schnitt.
Ich bin mittlerweile der Meinung, Problem. Ich glaube mittlerweile, das ist auch, die Distanz sind ja 200 Kilometer, das musst du halt können und so weiter, aber die absolute Wattleistung, wenn es wirklich nur ums Durchfahren geht, nicht, dass du einmal eine Flasche sehr holst oder irgendwie erst extra machst, ne? Nur wirklich den ganzen Tag dich, und es ist wirklich eine Etappe, wo alle sagen so, hey, komm Jungs, ne? Wir committen uns.
Wenn es so läuft wie in den letzten Jahren, hat sich das ja geändert seit Corona, ne? Wo also von Start weg nur noch geballert wird. Das war ja eine Zeit lang ganz anders. Also wenn die heute mit dem 49er, 50er Schnitt fahren, dann heißt das ja, die fahren zwischendurch auch öfters mal 60, 63 auf der Geraden. Da würde ich schon, also jetzt heute sowieso nicht mehr, aber zu der Zeit, wie das vor 10 Jahren, sage ich mal, noch war, wo ich selber auch noch um die Ecken geflitzt bin als alter Sack, also eine flache Etappe, die von mir aus mit 50er Schnitt fahren, das sage ich mal, kein Problem. Wir sind ja auch longerig immer, und da waren ja ein paar Kurven drin, zwischen 47er, 48er, 49er Schnitt gefahren, 100 Kilometer, also mit Antritten. Dann kannst du auch eine flache Etappe, wo jetzt nicht so viele Kurven und Antritte sind, mit dem 50er Schnitt ganz gut mitfahren, ja.
Ja, aber wie gesagt,
aber dann musst du natürlich
Etappen
auch davor
und danach machst du dann halt nicht.
Ja, aber Peter,
aber du musst dich dann auch in der Gruppe halten können, ne? Da wird es schon bei vielen scheitern. Selbst wenn es nur geradeaus geht, musst du auch fahren können, ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist ja bei uns im Flachen, wenn die, also es gibt ja so Leute, die dann sagen, ja, aber bei so einer flachen Etappe könnte ich, wo ich denke, nein,
aber ist das nicht,
du kannst doch nicht mal bei Jedermann rennen, wo es nur flach ist.
Ja, da hast du auch das große Feld, stimmt.
Dann fahren drei Leute weg und dann gibt es Leute, die einfach nicht am Hinterrad bleiben können. So, und Jedermann ist ja noch mal 10 Ligen schlechter als Profis. Und selbst da klappt es nicht. Wie soll es denn dann bei, ne? Dann fahr doch mal Elite, die fahren auch nur flach. Bleib mal da dran.
Ja, das stimmt.
Ja, allein Position fahren, klar, würde ja bei denen schon nicht flacken. Selbst wenn das Rennen 200 Kilometer nur geradeaus geht, keine Kurve.
Aber kannst du dich da nicht an 200. Position ganz hinten reinsetzen, Sog durchs Feld?
Aber auch da gibt es ja mal, ne, die fahren ja nicht durchgängig Strich diese Geschwindigkeit. Auch da fahren die mal nur 40 und dann fahren sie mal 60.
Ja, aber
die
Beispiel,
und dann nur hängst du hinten in der Ziehharmonika, das machst du dreimal als mittelmäßig Talentierter.
Bei drei Kurven ist das, aber wenn's, ne, also in meinem Kopf ist diese breite Straße, diese 200 Meter Leute, vorne ein breites Feld.
Ganz Tempomat ist drin.
Ja, so in etwa, das ist
wie hinterm Bus.
Genau. Aber sobald eine Ortsdurchfahrt kommt oder irgendwie sowas, dreimal um die Kurve.
Verkehrsinseln, dann liegst du schon da.
Ich glaube, das ist. Ja, das ist kommt so. Ja nicht so, aber ich glaube, das ist so abartig, was die was der menschliche Körper noch, also was das alles, was die Leute, was die können. Also was
wie sagte, ich habe eben nur ganz kurz reingeguckt bei der Etappe, wo sie Jens Vogt auf Motorrad gefragt haben. Und da haben sie über die Etappe gestern, hat jeder die Etappe gestern gesehen, Sprintankunft, Massensprint. Mhm. Und da sagte der Jens, ja, und dann kam gestern, wo ich mit dem Moped schon unterwegs war, kam dann der Nils Pullitt zu mir und sagte, boah, zum Glück haben wir heute mal Ruhetag bei den Temperaturen, weil es über 40 Grad war. Und Jens sagte, und ich guckte beim Motorrad auf den Tacho und wir fuhren 47. Da weiß er schon, was Phase ist, ne?
Das ist abartig. Und das nochmal, ne, über 3 Wochen am Stück 2 Ruhetage mal rausgenommen. Und
bei dieser Hitze. Vertrag hat ja gar nicht.
Das ist schon, also, und hinzu kommen die ganze also es ist so abartig, was Profisportler in diesem Ausdauerbereich Fahrrad fahren, also auch ohne Pausen und, ne, wie gesagt, 100 Renntage haben die heute nicht mehr wahrscheinlich, ne, aber das ist ja nicht nur die Tour, die ist das Größte, aber die fangen im Januar in Australien an und hören im November in Japan auf.
Ja. Also der Unterschied zu, wenn wir davon reden, die Leute, die bei der Tour de France fahren, der schlechteste, in Anführungszeichen dickste Sprinter, der fährt dich bei einem Anstieg oder uns alle mit einem Bein, Finger in der Nase, blind und besoffen locker aus dem Stiefel. Nach 500 Metern siehst du ihn nicht mehr.
Schon krass.
Das ist überhaupt nicht
bescheuert. Ich fand das mal beeindruckend, als Tim de Klerk, ist ja, sag ich mal, so der Vorgänger, was jetzt in dieses Poliz ist, ne, vorm Feld, der große, breite Fahrer. Ein Kumpel von mir hat ihn auf Mallorca getroffen. Ja, mein Kumpel ist über 2 Meter, aber der ist alles andere als dick, ne, der ist halt meine Figur ungefähr. Mhm. Tim de Klerk sah aus wie ein Kind daneben, ne, und das war der Große im Feld. Das kannst du dir vorstellen, was das andere für Figürchen sind, ne. Ist schon krass.
Ja. Peter, hast du noch irgendwas, was du uns erzählen willst über die Gravel-WM? EM, Entschuldigung.
Erst kommt die EM.
Noch ein Aufruf.
Wir würden dir ein Vatasia-Europameister-Trikot machen.
Ja, also ich kann, das habe ich auch so in meinem nicht radsportlichen Freundeskreis schon verlauten lassen, es ist erstens nicht weit weg, es sind so knapp 200 Kilometer bis nach Hoferlees in
Datum
Belgien.
Datum war nochmal?
30. August.
30. August ist und, ein Sonntag.
Ja. Und diese Events, also ich kann jetzt nur von den letzten zwei WMs und den Qualifikationsrennen reden, die sind also tipptopp, das können die Holländer und Belgier halt einfach organisiert, auch das Ganze drum und dran. Deswegen sage ich auch nicht Radsportbegeisterte hätten, glaube ich, ihren Spaß daran. Also die ganze Eventkultur, die da haben, das macht schon Laune. Und der Sport an sich, wenn man das mal so aus nächster Nähe sieht, wenn dann da, also insgesamt gehen ja da, weiß ich nicht, 15, 1800 Fahrer an den Start. Und das ist dann schon auch ein Spektakel, wenn die dann mit 50, 60 Sachen eine Abfahrt im Staub und Dreck runterballern. Und auch als Außenstehender ist das, glaube ich, spannend. Also das kann ich nur empfehlen. Man könnte auch jetzt nächste Woche, ist ein bisschen näher, obwohl auch nicht leicht zu erreichen von uns aus, ist ja in Winterberg nochmal ein Qualifikationsrennen von Three Rides. Das ist vielleicht nicht so spektakulär, weil es halt eine relativ lange Runde ist, ne? Und man die wahrscheinlich nicht so oft sieht. Aber EM und auch, ja, wie gesagt, die letzten beiden WMs, die waren von der Veranstaltung her grandios, wirklich top.
Und man sieht, also wenn man ne, so Profisportler toll findet oder so, ja. Also Gravel ist ja viele retirierte Profis.
Gerade angesprochene Nils ist ja auch mitgefahren letztes Jahr.
Stimmt. Der ist auch gut vorne mit, ne?
Ja, ist dann leider irgendwann auch in einer der besagten Schotterkurven, glaube ich, weggerutscht.
Okay, aber der war lange so dritte, vierte Position ja, oder sowas, ne?
Auch einer von den jungen Wilden, die es in den Schotterkurven übertreibt.
Ich habe noch nee, aber ich habe in dem Zusammenhang eine Frage, die ich euch sowieso schon länger stellen wollte. Und das ist jetzt natürlich der perfekte Anlass. Wann sehen wir uns denn mal beim Graveln? Also aktiv, meine ich. Ich weiß, ich der Jupp mir. Hat ein Gravelrad.
Habe ich schon hinter mir, die Karriere. Ist doch schon längst beendet, Peter. Ich bin ja. Auf das Gravelrennen gefahren, da wusstest du noch gar nicht, was Gravel ist.
Ja, dann zeig mir das mal. Ich
wir sind doch schon mal zusammen gegravelt.
Da sind wir. Ich glaube, da hatten wir ein Crossrad. Oder?
Du, ich nicht. Da hatte ich noch mein schönes Canyon, was geklaut worden ist.
Nee, aber jetzt mal ernst.
Karriere beendet.
Ich rede ja nicht von Rennen. Ich meine,
ich habe kein Rad mehr.
Zum Spaß.
Musst du mal irgendeinen... Keine Ahnung, welche Nationalität in dem Sprinter fragen, die das an Roubaix mitgenommen haben.
Also ein Grund, da werdet ihr mir sicher beipflichten, weshalb ich auch gerne im Gelände mittlerweile fahre und immer mehr, ist halt der Straßenverkehr. Ne? Ich fahre natürlich, weil ich auch daher komme, super gerne nach wie vor auf der Straße. Aber wirklich eigentlich nur noch zu ausgesuchten Zeiten und auch ausgesuchte Strecken. Ne? Hier unsere Täler, die bekannten, Siegtal, Brühltal oder so, brauchst du mir gar nicht mehr zu kommen. Mhm. Ist ja Selbstmord. Und es vergeht. Und ich wundere mich jedes Mal, ich bin keine 5 Minuten auf der Straße unterwegs, da habe ich Stress mit einem Autofahrer. Und ich fahre wirklich, meistens ja auch alleine, und ich fahre auf dem weißen oder rechts neben dem weißen Strich. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich da irgendwas blockieren oder so. Aber du hast immer diesen Stress und das hast du halt im Gelände. Da fährst du 3, 4, 5 Stunden lang. Du hast nichts. Ab und zu kommt mal einer, ein Spaziergänger, vielleicht mit dem Hund. Das ist aber easy zu handeln natürlich.
Sind die Schlimmsten.
Nee, das geht wirklich gut.
Ich dachte, da gibt es richtig Krieg. Da war doch im Siebengebirge, da waren gegen Mountainbiker, wo die hier so Draht aufspannen und sowas.
Musst du auch gucken. Wo, ja, im Siebengebirge sind so ein paar Pfade gesperrt, wo man nicht hin darf mit dem Rad. Das muss man ja nicht unbedingt herausfordern. Ist jetzt wieder vielleicht ein speziell, aber auch im Siebengebirge kannst du, bin ich jetzt die letzten 2 Wochen auch ein paar Mal gewesen, wenn man von diesen Hauptwegen weggeht, also ein bisschen weiter rausfährt und dann auch den Rhein runter so in die Richtung, da fährst du 1 Stunde, 1,5, da siehst du keinen Menschen, bestes Gravelgelände, bist komplett alleine. Genauso wie Richtung Westerwald, da Leuscheider Höhe und so.
Mhm. Leuscheider Heide.
Heide, genau. Da waren wir jetzt zum Beispiel letzten Sonntag mit ein paar Mann. Da siehst du keinen Mensch stundenlang. Das ist so entspannt.
Peter, wir fahren mal zusammen.
Da hat er mir auch versprochen.
Mal ein paar schöne Gravel.
Hast du noch nie gemacht? Hat er mir auch damals versprochen. Vor 5 Jahren hat er mir das schon versprochen. Haben wir nie gemacht. Ich bin mal ein Gravelrennen hier in Recklinghausen auf so einem
auf der Halde.
Genau, da bin ich mal ein Gravelrennen gefahren.
Da hast du überreden lassen. Das da war auch hier einer von deinen Hippies, ne, Hyper, ne, wie heißen sie hier, die Gehypten vom Gravel.
Das war, also das,
wo auf einmal ein halbes Jahr Gravel das A und O war, geilste, wo gibt.
Also die Veranstaltung,
ich glaub,
war ganz geil.
Gerade wieder Straßenrennen.
Die Veranstaltung gibt es nicht mehr. Das war aber ganz geil. Problem war für mich als Radhandlings-Spezialisten, das war so ein Single-Trail-Up. Also Abfahrt ist übertrieben. Das war alles, glaube ich, für einen guten Fahrer.
Radtechniker
total, total easy zu fahren. Ich bin tausend Tote da in diesem kleinen, engen Ding. So scheiße. Aber war, also es war...
Da hat dann Ho Chi Minh-Fahrt runter.
Ach, das war ein ganz normaler Feldweg und ich hatte mir halt die Hose gemacht quasi. Ich kann das halt alles nicht. Ich mache uns nichts vor.
Da sind noch, noch eine Frage.
Ich habe auch noch eine gleich.
Was für ein Lenkerbreite hast du beim deinem Gravel drauf?
Ja, beim Gravel, also ich bin kein Freund davon, aber es ist halt serienmäßig auf den Rädern drauf, auf meinem auch. Und ich war eigentlich auch zu faul, das zu wechseln. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Die sind ja oben relativ schmal. Ich glaube, oben habe ich 38, geht aber unten der Flair, wie das auf Neudeutsch heißt. Unten hat der 44, wenn ich, ja, so 44, weit. Ja. Das ist echt, es fühlt sich auch komisch an, wenn du, das, wenn du von
48,
meine auch, also bei meinem Pendelrad.
Furchtbar. Ich habe auch am Rennrad immer 38, alle Räder, auch umgerüstet. Aber das Gravel-Ding, ja, das ist gefühlt Drecker, ne? Also ja, da kriegst du sehr gut Luft drauf.
Ich habe bei meinem Pendelrad, das ist ja auch ein Gravel, aber ich habe vorne einen Namendynamo drin und so, deswegen die Umbau, auf jeden Fall, da habe ich hier oben 44 und unten 46. Ich habe es gemessen. Das ist, du fährst wirklich wie, also du hast die Arme nach außen, wenn ja, du Unterlenker fährst. Das ist, da muss ich mal tauschen.
Also es ist, wenn du eine etwas längere und schnelle Abfahrt hast im Gravel, dann kannst du dich da quasi mal ausruhen. Da packe ich unten an, aber ich, zu 90% fahre ich oben.
Kenne ich auch, mache ich bei allen Rennen auch.
Ist eh aerodynamischer.
Aber genau, stimmt, deswegen fahre ich keinen Unterlenker. Ist nämlich aerodynamischer. So. Ja. Welche Schuhe fährst du? Und welches Pedalsystem?
Ich fahre Straßenpedale.
Also SPD,
SL. Ich fahre da die Shimano S-Fire. Ja. Habe mir aber vor 5-6 Wochen auch ein paar Gravel-Schuhe gekauft. Also es ist jetzt, das ist so zwischen Straßen- und MTB-Schuh. Also sie haben ein bisschen Profil, ein paar Stollen, aber nur ganz wenig. Ist im Prinzip der S-Fire als Gravel-Schuh. Weil, und dann, klar, fährst du natürlich auch die MTB-Pedale. Mhm. Normalerweise musst du beim Gravel ja nicht absteigen. Deswegen brauchst du keine Sohle zum Laufen. Ja. Deswegen fahren eigentlich zumindest 3/4 der Fahrer im Rennen Straßenpedale.
Okay.
Aber ich habe mir, weil ich sowieso neue Mountainbike-Schuhe brauchte, aber ich ja selten nur noch Mountainbike fahre, habe ich gedacht, dann nehme ich halt Gravel-Schuhe, tun ja etwa denselben Zweck, kann dieselben Pedale fahren, weil, kleiner Spoiler, ich Bock hätte, nächstes Jahr Tracker zu fahren. Und da in Girona.
Ah, okay, ich fahre, okay, ja.
Und da kann es schon mal gerne sein, dass du ein Stück laufen musst.
Okay, und dann hast du schon mal allein durch diese Flüsse da oder sowas, ne?
Ja, ich weiß zum Beispiel, dass letztes Jahr da irgendwie so ein Hang abgerutscht ist, wo du dann durch die Brocken einige hundert Meter latschen musst mit geschultertem Rad. So, und das mit Straßenpedalen natürlich doof.
Du kannst danach wegschmeißen, ne?
Ja.
So, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, die wichtigste, die wir ganz am Anfang wissen wollten, aber du uns noch nicht beantwortet hast. Welches Auto fährst du?
Stimmt.
Im Moment fahre ich ein Cupra Formentor VZ5.
Ein SUV?
Ja.
Mit wie Peter, viel, was ist also, da los?
Mit wie viel PS?
Also die 5 steht für 5 Zylinder. Es ist der Motor vom Audi RS3 drin und der hat 400 PS.
Macht das SUV, den SUV, das ist besser für den Einstieg, ne, für den Rücken.
Nee, so, also es ist überhaupt, ich bin überhaupt kein SUV-Freund. Es hat sich aber nicht anders ergeben, als ich vor 2,5 Jahren ein neues Auto gesucht habe. Weil alles, was einigermaßen noch bezahlbar war, lief dann auf dieses Auto hinaus, was ein bisschen potent ist. Und also man muss dazu sagen, der hat natürlich auch ein entsprechendes Fahrwerk, der hat ein paar Rennbremsen drin und Allrad. Also das kannst du schon richtig gehen lassen, das Ding. Aber das, was mir so vorgeschwebt hat, ich hatte ja davor den M2 Competition, das war einfach unbezahlbar. Das war so genauso der Zeitraum, wo die Preise so explodiert sind im Automarkt. Da musste ich dann was nehmen, was bezahlbar ist, aber trotzdem noch einigermaßen vorwärts geht. Und da ist es dann dabei rausgekommen.
Kann ich nicht. Cupra ist Seat. Ich
hab, also, ja, ist mittlerweile eine eigenständige Marke.
Ja. Ich hab einen ganz alten Seat mit 280.000.
Volkswagen-Konzern, sagen wir mal so.
Stimmt. Oder wie bei mir immer sagt, alter A4. Seat Exeo, tolles Auto.
Ja, damit würde ich sagen, machen wir heute mal einen Deckel drauf. Möchtest du noch jemanden grüßen, Peter? Ansonsten wird der Fizi anfangen, der hat sich nämlich schon überlegt.
Darf ich wieder Arbeitskollegen grüßen?
Nein.
Habe ich lange nicht mehr.
Arbeit ist jetzt verboten langsam. Arbeit und Familie fällt raus.
Mehr habe ich in meinem Leben nicht.
Also, ich würde euch beide grüßen, aber ihr sitzt mir jetzt ja gegenüber, von daher habe ich das schon abgehakt. Grüßen alle, die hier zuhören und mich kennen.
Das ist immer schön. Das ist wie im Radio. Ne? Bevor der Fizi grüßt, grüße ich dann mal den Stefan bei uns aus der Vatasia-Gruppe. Der hatte nämlich Geburtstag. Stefan, nochmal alles Gute hier.
Herzlichen Glückwunsch.
Du bist ein ganz feiner Kerl und wir sind froh, dass wir dich kennenlernen durften. Und jetzt kommt der Fizi mit dem letzten Gruß.
Von mir auch alles Gute nachträglich zum runden Geburtstag nämlich.
Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Ich war gerade, okay, Familie und Arbeit geht nicht, also grüße ich meinen Papa. Nein, ist ja Familie, Mist. War mein erster Gedanke. Ich grüße meinen Halbnachbar Andreas. Keine Ahnung, ob der das hört, aber wir haben uns verabredet, locker irgendwann zum Fahrrad zu fahren. Und
was ist ein Halbnachbar?
Das ist, jetzt muss ich ausholen, die Couch hinter dir. Die hat Jupp bei eBay ersteigert. Bei mir gibt es Ringstraße. Die heißt auch Ringstraße.
Da muss ich eigentlich was vorweg tun. Fietz hat ja eine leichte Arbeitsallergie. Und wenn wir hier Sachen organisieren...
Zu der Windallergie, die er auf dem Rad hat.
Genau. Auch. Und zu der Aeroallergie. So, und da dachte ich, wie kriegst du den ans Arbeiten ran, weil wir eine Couch brauchten. Er hat es nicht geschafft bei Kleinanzeigen. Ne? Zeitlich ist der Junge ja ganz eingeschränkt. Ne?
Manager.
Er hat ja sehr auch viel auf Instagram zu tun. Und da habe ich gedacht, weißt du was, du kaufst jetzt einfach eine Couch, die bei ihm vor der Haustür ist. Und dann habe ich den Suchradius eingegeben, bei ihm da ein Tonrad. Ihm geschrieben, ich sage, pass auf, hier Couch, brauchst dich gar nicht mehr kümmern, habe ich schon gekauft, ist schon bezahlt, musst du nur noch abholen.
Die hat Rollen bezahlt,
die
hat
vor Ort.
Oder bezahlt, war für 20 ja, oder ja. Was. So, und dann sagte er, ja, kein Problem, wo muss ich denn hin? Ich sage, du musst gar nicht weit fahren. Und jetzt kommst du.
Erstmal bin ich mit dem Auto dahin. Couch hat nicht ins Auto gepasst.
Das war ja um die Ecke. Was war das? Drei Häuser weiter?
Nee, es sind schon 200 Meter, 300 Meter. Also ja. Es ist wirklich fußläufig.
Aber doch Nachbarschaft.
Deswegen, ja genau. Und da ist, als Lustiges, ich habe es nicht ins Auto bekommen. Und dann hat den Mann kannte ich nicht, also wir haben uns danach auch nie wieder gesehen, habe ich das Ding mit dem Rollbrett und ihm dann über die Straße nach Hause. Lustigerweise.
Du hast aber drin gesessen in der Couch.
Das ich mal
und er hat geschoben.
Ja. Er wird so beide gehalten.
Der König kommt.
Sollen wir mal zusammen Probe sitzen? Da hat er dich ein Angebot. Zusammen mal da drauf auf den Zweisitzer.
Aber das Rollbrett war so mittig, das musst du so ausbalancieren. Und das stimmt gar nicht. War gar kein Rollbrett. Der hatte so ein, wie heißt das Ding, wo man so, was du hinter dir herziehst?
Hacken-Porsche.
Ja,
Sackkarre.
Ach Gott, damit habe ich Zeitung ausgetragen.
Anhänger.
Bollerwagen, sowas da drauf, das muss halt ausbalanciert werden. Auf jeden Fall, genau, das ist ein Doppelhaus und genau auf der anderen Haus wohnt eine junge Familie. Mit ihm war ich früher in der Grundschule, Parallelklasse. Wir haben uns, wir wohnen seit 8 Jahren, mehr oder minder, da 200 Meter auseinander. Hallo, tschüss, immer man grüßt dich, das war's. Noch nie ein Wort miteinander geredet. Und wie gesagt, heute zum Thema Instagram, mein Privataccount. Nie. Also ich war in der Telco und hatte irgendwie Langeweile und hab dann mein Privataccount bei Instagram, denkst, oh Gott, 15 Nachrichten, lösch die mal alle. Das ist irgendwie Idioten, die dir irgendwelche Videos schicken und so, ne? Löschst du mal. Und dann hatte ich aber eine Anfrage drin, geh drauf und dann ist das eher und schreibt, hey Daniel, ich fahre jetzt auch Fahrrad, bla 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 und lass uns doch mal fahren und nee, ich lass mal fahren. Wo kann ich denn mal mitfahren hier? Ich bin auf der anderen Rheinseite, das ist mal so weit weg, dies, das und so kommen sie alle zum Fahrradfahren. Deswegen, Andreas, schöne Grüße. Ich habe keine Ahnung, ob er weiß, dass es hier gibt oder so. Aber ich werde es natürlich da bald von erzählen.
Peter, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns teilhaben lässt an deine Erfahrung, an deine Expertise und jetzt an der Gravel WM, EM, EM.
WM in 2 Jahren.
Und ja, danke, danke, danke. Und damit, glaube ich, können wir uns verabschieden.
Schließe ich mich meinem Vorredner an.
Danke, danke. Ich danke toi, toi, toi. Euch. Also mir hat es Spaß gemacht. Für euch ist das ja zweiwöchentliche Routine. Ich verlängere noch um ein paar Sekunden mit der Frage, seid ihr am Nürburgring 24-Stunden-Rennen wieder dabei?
Ja und nein.
Wenn also, ja, ich habe euch, glaube ich, letztes Jahr oder davor das ja auch schon mal locker. Überholt. Ich lade euch... Nee, eingeladen, kommt doch mal zu uns in die Legends Lounge und ich weiß nicht, ihr macht ja auch einen Podcast wahrscheinlich dann wieder, wenn ihr da seid und macht wieder Interviews, holt die Leute da von der Straße.
Sehr gerne, ja. Das ist
also, ne? Also ich lade euch gerne ein, dass ihr da mal bei uns reinschnuppert und da vielleicht was in eurem Bericht unterbringt oder auch nicht. Einfach, ihr seid eingeladen.
Mach mal, wir kommen gerne vorbei, weil wir dieses Jahr, ich kann vielleicht auch ein bisschen spoilern, wir werden 24 Stunden machen, aber 24 Stunden Instagram auf Sendung. Also wir werden Stories machen. Wir haben extra ein Mikrofonschaum mit Vartasia-Logo bestellt. Fizi bekommt ein Mikrofon, ich bekomme ein Mikrofon und wir werden Insta-Stories, also du wirst, wenn du bei uns auf einen Instagram-Account gehst, denken, es ist nur eine Story da, bis du genau hinguckst und siehst, es sind 85 Stories, aber es sieht schon wie ein Balken aus. Also so, ja. Das werden wir bei Rad am Ring veranstalten. Also wir werden hinter die Kulissen, wir werden zu diversen Leuten an den Curbs gehen und wir werden natürlich auch eure Einladung sehr gerne annehmen und bei euch vorbeischauen und da können sich dann auch die Hörer drauf freuen und sich das auch alles angucken. Ob wir Aufnahmegerät mitnehmen?
Mitnehmen auf jeden Fall. Wir werden vorher, wird eine Zweierkombination aus Jupp und Jonas freitags das Zeitfahren fahren. Dann wird der Rest samstags anreisen. Dann werden wir die drei Runden in Angriff nehmen, um natürlich Jupps Trikot, Führung seines eigenes. Ist das eigentlich arrogant oder ist das sympathisch, dass du deine eigene Rennserie anführst? Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne?
Dass ich sie in Abwesenheit verteidige.
Das ist geil. Das ist geil. Und dass mir das auch wirklich 2 Sekunden vor der Siegerehrung aufgefallen ist, das ist noch geiler. Oh, sorry. Ja, und danach werden wir, also ich würde das Aufnahmegerät mal mitnehmen. Ich hatte ja vor 3-4 Jahren hatte ich ja mal Zauberwasser getrunken. Das lief ganz gut mit Interviews. Und ja, so werden wir das auch machen.
Stimmt, das war cool, ja.
Und das ist so gut, und der Plan uns, genau, wir haben da vor uns alles, also gesagt, wir schreiben uns auf, es ist gut, dass du uns einlädst, weil manchmal sind wir natürlich ein bisschen schüchtern und kommen nicht unangefragt vorbei. Gerade bei so einem großen Team, die uns ja letztes Jahr vernichtend geschlagen haben.
Ich würde auch gerne mal Christian fragen, ob das wirklich keine Absicht war. Er hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt.
Haben wir alles geklärt bei Bike Navy.
Ja.
Wurde alles, ja, das Kriegsbeil ist begraben.
Bei Loren.
Und, wer war das denn? Martin oder?
Also, bei uns war Anatoli dran.
Ja, nee.
Und bei denen war einer dran, der komplett fix und fertig war und dann ist er eingesprungen.
Ja, aber in der Zeit, wo wir Christian Bike Navy auseinandernehmen wollten diesbezüglich, ja, ist irgendeiner von uns, ich weiß nicht, wer es war, so, ja, so ganz fair von uns war das auch nicht. Wir haben dem einen auch eine halbe Runde Windschatten gegeben. So, halt doch die Fresse!
Nachträglich disqualifiziert.
Der Haute war das.
Ja, das sind wir nachträglich disqualifiziert von uns. Wir haben E-Mails bekommen, dass gewisse Leute mit lilanen S-Works-Fahrrädern vom Team Vartasia den sogenannten Supertag gemacht haben und das doch zur Disqualifikation führen würde. Hast du die E-Mail auch bekommen?
Ja. Wir okay. alle.
Ich
wir
dachte, alle. Ich bin
nicht, und angeblich habe ich Knesi gezogen. Wobei ich nur zufällig auf der Runde noch gefahren bin und er dann die hohe 8 hochkam und ich mich quasi hinten dran gehangen habe. Das sind dann andere Teams, die dich anschwärzen und angeblich gab es Fotos. Es gab auch ein Foto, aber ich war halt dahinter. Also, er war mit Transponder unterwegs, ich nicht. Ich bin halt nur so gefahren. Und da gab es eine Riesendiskussion. Ne?
Also, ich habe auch E-Mails bekommen, weil ich ja auch, oder ich bin ja nicht für meine Leistung bekannt, sondern für meine Aerodynamik und ist halt Supertack besser, als wenn man es nicht macht.
Ja, was soll ich denn machen?
Ja, wir sind doch der Hände gebunden. Und da gab es, aber nicht wegen Disqualifikation, sondern wegen Zeitstrafe. Zeitstrafe war es. Und da dachte ich mir so, ich als Veranstalter, du musst ja nicht die UCI-Regeln oder sowas haben. Ich als Veranstalter würde mir das, glaube ich, niemals diese Baustelle aufmachen, diese Regel einzuführen, weil der Erste schreibt mich an. Und dann muss er nachgucken, Sportografbilder, stimmt das? In welcher Runde? So, die Antwort kann ich schon direkt beantworten, in jeder. nachts, ja, auch, 24 Stunden, weil der vor dir macht hat, wir hatten nachts eine Gruppe mit 2, ich glaube, das waren auch das waren Fahrer, auch Elite-Fahrer, 2 Stück.
Avia war das, Avia?
Und die sind dann da auch Supertack natürlich runter. Ich Supertack hinterher, wenn du da nicht fährst, verlierst du
ja,
die.
Ja, klar.
So, dann habe ich mich da einen rausgekotzt, die hohe 8 hoch, dass ich da irgendwie dran geblieben bin. Natürlich 0 Führung. Und dann oben natürlich wieder dran, ne? Also die Gruppe willst du ja halten. Das sind, keine Ahnung, was, 42, 43, 45er Zeiten oder was fährst du ja dann mit denen, ne? Wenn die dich da so mitschleifen. So, das heißt, die vor dir waren das ja auch. Jetzt wirst du von irgendeinem Korinthenkacker, nee, was gibt's noch hier, von so einem Oberstudienrat angezählt, ne? Jetzt sagst du ja, stimmt, die beiden aber auch. So, jetzt sagen die beiden, ja, richtig, aber jeder von den beiden hat vielleicht auch 3 gesehen. Das ist ja ein exponentieller Multiplikator. Dann hängst du doch als Veranstalter mit 10.000 Teilnehmern, ja, ja, den ganzen 8 Wochen am Rechner,
ja,
stundenlang, wofür du, mit denen du keinen Cent Geld verdienst.
Aber ich habe das auch gar, also habt ihr das gewusst? Also ich, nein, gut, ich nee, lese mir auch tatsächlich nicht das Reglement durch, ja, aber nicht, es steht ja irgendwo drin und ich bin immer auf dem Oberrohr sitzend runter in die Fuchsröhre. Du willst ja immer die 100 schaffen, das ist ja immer so die magische Grenze. Mhm. Ja, und das schaffst du nicht im Sattel, und du jedenfalls ja, nicht mit meinem
du
Gewicht.
Du hast ja auch den Schwerpunkt viel tiefer und du sitzt ja viel stabiler.
Ja, aber ich wollte sagen, das Problem gelöst, mir ist mir gerade eingefallen, so ein bisschen Spinnerei. Wir haben letztes Jahr, wir haben schon Weltpolitik betrieben, ohne zu wissen, dass geht. Also ich muss sagen, Onkel Donald hat sich das bei uns abgeguckt. Wir haben dann auch mal beim Veranstalter angerufen und gesagt, Junge, lass das mal sein mit der Sperre. Da haben die es offensichtlich, ja, ich habe nichts mehr gehört, wir haben es sein lassen. Onkel Donald macht das bei der FIFA, wir machen das bei Rad am Ring, würde ich sagen. Ne? Ohne es zu wissen, dass das mal ja, so...
Ich würde es mir aber als Veranstalter gar nicht...
Also, vor allem, was ging es bei uns, Platz 9 und 8 und 9?
Es ist ja auch gar nicht mehr kontrollierbar, oder?
Kriegst du nicht hin. So viel Jury, vor allem 24 Stunden, das geht nicht.
Ja, also das Argument, was die ins Feld führen, ist ja wegen der Sicherheit natürlich. Und weil halt da auch einige rumfahren, die halt nicht so sicher und geübt ja, sind, die fahren dann mit 60 darunter und du fährst mit 100 an denen vorbei und womöglich auch noch knapp. Und das ist ja deren Argument. Weiß ich nicht.
Aber du fährst ja, ob du auf dem Oberrohr sitzt.
Wir sehen das natürlich aus dem Auge derer, die so ein bisschen Fahrrad fahren können und sagen, also ich sehe ja, wenn da einer unsicher oder mitten auf der Fahrbahn nur mit 50 herunterfährt in die Fuchsröhre, dann schneide ich den ja nicht oder fahre 10 Zentimeter dran vorbei. Ne? Also das muss man mir schon zugestehen, aber gut.
Auch so ein Hauptargument war, glaube ich, wie du sagst, Sicherheit, aber im Feld. Und da denke ich mir halt so, im Feld fährt ja gar keiner Supertack, weil es macht gar keinen Sinn. Du bist ja eh am Bremsen, wenn du im Feld darunter fährst. Es sind ja höchstens die, die vorne fahren.
Ja, ja, und du redest ja jetzt vom Rennen, ne?
Ja.
Beim 24-Stunden-Rennen hast du ja eh nur eine Perlenkette und niemals eine Gruppe, eine Größe.
Nee, da reden wir ja über 4, 5 Mann höchstens. Ja. Am Anfang vielleicht mehr, aber nachher sind es ja nur noch 2, 3, 4er-Gruppen höchstens.
Genau.
Ne? Aber,
also gesagt, ja, wir werden leider, einzelne Wermutstropfen, wir werden leider nicht im Achterteam gegeneinander antreten. Du machst wieder Achterteam?
Ja.
Das ist dann, da finde ich das ein bisschen schade, aber auf die neuen Herausforderungen, Aufgaben freue ich mich sehr. Es wird sehr lustig.
Du weißt, wir müssen wieder Journalismus betreiben, hochwertigen.
Qualitätsjournalismus.
Wie heißt es nochmal?
Investigativ.
Auch das. Hinter die Kulissen werden wir gucken. Genau. Wir werden mal im Rennbüro reinschneien. Wir werden da mal
also
nachts einen Holger wecken.
Nochmal danke und ja, wir werden vorbeikommen und damit mache ich heute einen Deckel drauf, ja, weil der Peter geht spät ins Bett und er soll heute wieder pünktlich ins Bett. Wir haben jetzt, glaube ich, 20 nach 11.
Ja.
20 nach 11, das heißt, du fährst, wie ich gerade gemerkt habe, 10 Minuten nach Hause und bist dann auf jeden Fall noch vor 12 im Bett.
Ja, Peter, aber heute wird es später. Das ist jetzt mein letzter Satz, wirklich. Ich muss mir noch was zu essen machen und dann die Tour-Etappe gucken von heute.
Komplett?
Ich werde ein bisschen skippen.
Aber nochmal.
Also, es wird heute sicherlich 1:30.
Aber du guckst nicht.
Es sei denn, ihr sagt mir, ihr habt es schon gesehen?
Ja, habe ich.
Ich habe es noch nicht gesehen.
Es ist nicht wert.
Dann würde ich spoilern.
Dann gucke ich mir die Highlights zumindest an.
Ja, genau, Wolfgang, ist Highlights nichts für dich?
Ich
bin raus.
Ich werde es auch noch gucken. Ich spule dann immer vor. Du kannst ja dann vorspulen. Ja,
guck Highlights.
Und dann spule ich immer 10 Minuten vor, nochmal 10 Minuten, nochmal 20 Kilometer. Dann siehst du ja und irgendwann geht's los und dann gucke ich es mir.
Guck Eurosport-Highlights, die sind nämlich, also Sportschau sind 10 Minuten, Pi mal Daumen, Eurosport sind 20 Minuten. Vorteil Sportschau ist, das ist überkommentiert, also das ist ein fortlaufender Text. Eurosport bzw. Discovery hat wirklich nur zusammengeschnitten. Dann zeigen die eine Minute und dann springen die dann selber, die machen quasi das, was du machst. Könnte ausreichen heute.
Okay. Damit danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, es war wieder eine richtig
coole
Folge. Bis zu Rad am Ring spätestens und ansonsten Instagram. Wir kommen bei Legends vorbei. Macht's gut. Tschö.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.